da sind wir wieder. Dienstagabend, die zweite Woche haben wir. Ja, doch, doch. Die Hans-Jessen-Show Nummer, was ist es, 21, Tyler, ungefähr? 22 schon, ja. Und ein ganz, ganz lieber Gast, ein beliebter Gast, Albrecht. Ich grüße dich.
Lieber Hans, freue mich sehr, schön wieder hier zu sein.
Du ganz siehst toll. Ein wenig gebräunt aus.
Das ist wahr. Ich war justament bis vorgestern genau genommen, war ich zwei Wochen lang mit einem VW-Bus an der Nordsee. Das erste Mal ein paar Tage auf Sylt und dann anschließend ein paar Tage auf Pellworm. Winziges Eiland. Ja, ja, das, ich kannte das gar nicht. Toll, tolle Insel. Viel Strand, sehr viel, völlig, vor allem sehr leer. Ich konnte viel laufen, noch abends. Fast menschenleer, war toll.
Ja. Ja. Sylt, das ist da, wo der verarmte Teil der deutschen Bevölkerung Urlaub macht, ja?
Ja, wobei man sagen muss, ich hatte mir das fast dekadenter vorgestellt, wenn ich das so sagen darf. Natürlich gibt es wunderschöne Dörfer, hochgeputzt, wo man dann hinter den Hecken das Kapital vermutet und wahrscheinlich zu Recht Keitum, Kampen natürlich vor allem. Aber dann gibt es auch ungeheure Strände. Es ist ja 40 Kilometer in der Länge und eine ungemein schmale Insel. Tolle Ecken, die sehr, ich darf es gar nicht zu sehr bewerben, aber natürlich, keine Frage, ist es wirklich lohnend. Das einzig, was es natürlich ein bisschen schwieriger macht, ist, du kriegst es eben nur über den Hindenburgdamm. Du musst über den Damm fahren, du kannst also, und das mit der Eisenbahn. Und wir standen da mit einem VW-Bus auf einem völlig ruhigen Campingplatz in der Mitte, war absolute Ruhe. Und es war erstaunlicherweise, ich hatte es mir wirklich auch fast dekadenter vorgestellt. Westerland nun wahrlich nicht sonderlich schön, aber diese Protzautos, ja, man sah die ein bisschen, aber es war nicht so, wie man es oft beschrieben kommt. Ich fand es vor allem sehr, sehr leer. Ich fand es erstaunlich. Man konnte den Menschen ein Stück weit aus dem Wege gehen und es war von der Natur her sensationell, ganz toll.
Hast du irgendwelche Millionäre, Milliardäre erkannt, die man so kennt?
Die sind ja meistens gar nicht erkennbar, das würde ich vermuten. Ich kann das nicht. Gar nichts. Ich weiß das nicht. Ich bin da auch vielleicht nicht hinreichend firm, was also das Geld anbelangt, wie es aussieht. Nein, ich habe niemanden gesehen. Niemand. Ich habe auch, also es ist niemand, der mir erkennbar gewesen wäre und habe aber auch nicht sehr darauf geachtet und war also auch, ich habe mich mehr wirklich am Wasser, dann oben, List ist so ein wunderbarer, im Norden liegender Flügel, der Ellenbogen, der geht da so raus in Naturlandschaft. Wir waren sehr viel unterwegs, ich mit meiner Frau mit dem Fahrrad und sind also wirklich eher durch die Walachei gefahren. Man kann unendlich Fahrrad fahren. Also das war das. Ich habe mich nicht in Gesellschaft groß begeben und habe.
Bist du erkannt worden?
Ja, ich bin schon mal erkannt worden, aber das ist dann jetzt nicht weiter der Rede wert. Vielleicht ja auch dank dieser grandiosen Veranstaltung, Hans Jessen, Thilo Jung und wer weiß, das ist ja nun etwas, was einem...
Ich glaube, die Menschen, die da Urlaub machen oder so, ihr Zweit- oder Drittdomizil haben, die kennen dich aus anderen Zusammenhängen. Was sagen die? Also ich meine, für die bist du ja vermutlich dann... Für die bist du ja so ein Linksradikaler, ne?
Nee, das bin ich gar nicht. Ich glaube, das ist, glaube ich, gar nicht die Wahrnehmung, die klassischerweise so existiert. Du bist ein Fernsehgesicht irgendwann. Mhm. Und das bist du quasi natürlich nicht auf dem, ich bin ja B-Promi. Ja, ich bin ja keiner, der nun wirklich, na, ist ja so, es ist irgendwie einer derer, die da politisch diskutieren und du merkst das dann immer, wenn sie dich ein bisschen fixieren und dann manchmal kommt es so, wie auf, lustigerweise in dem Fall auf Pellworm, dann denken die, den kennen wir, wissen es nicht gleich und dann, weil ich bin ja auch anders angezogen, man ist also in meinem T-Shirt oder wobei ich ja hier auch kein großes Aufhebens mache, aber die Leute sehen einen und denken sich, Mensch, den hat man schon mal irgendwo gesehen und dann, aber eine lustige Geschichte, die kann ich erzählen, das war sehr lustig, ich laufe dann wirklich auch auf, also das gab es paar Mal und man sieht das dann manchmal den Leuten auch an und wenn man dann weitergeht, dann denkt man, hast du den gesehen? Kennst du die, das gibt es schon mal, aber sehr lustig war eine Sache, die war echt geckig. Da war ich, Rantum, auch so ein schöner Ort in Rügen. Ja, ich weiß schon, Rügen war ich früher viel. Rügen, deswegen merkst du, das ist immer für mich, ich war wirklich, Nordsee war ich fast nie, ich war viel in der Ostsee, aber schöner Ort, Rantum auf Sylt mittendrin. Und da waren zwei Bauarbeiter und die guckten mich auch, arbeiteten mich und da guckten die mich an und ich lief die Straße lang. Und da sagte einer zu mir, guten Tag, Herr Jauch. Das fand ich dann doch sehr geckig. Also ich hatte bisher von derartigen Ähnlichkeiten nichts gewusst und ahne das auch nicht. Also albern, das kann doch nicht sein. Ich reagiere da normalerweise gar nicht. Da hätte ich mal dann schlagfertig sagen, Antwort ist, guten Tag, Herr Gottschalk oder so. Aber da war ich, also ich war ganz artig und lief dann weiter. Ich fand's so lustig. Also da, du merkst, also, bei dem löste das wohl was aus und dann wurde ich quasi dann wurde ich zum A-Promi plötzlich. Mhm. Dann wurde der kleine Lucke plötzlich zum A-Promi vom Schlagjauch. Aber sonst,
Das, gut. Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Wir wollen natürlich nicht nur Urlaub über deinen Urlaub reden, sondern über die politischen Verhältnisse, die politische Situation. Ihr sollt gerne, also wir reden erstmal so, was weiß ich, halbe Stunde oder so, wir beide hier, dass die Zeit wird wie im Fluge vergehen. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, euch einschalten. Ihr könnt anrufen. Die Nummer, wie ihr hier reinkommt, wisst ihr. Wir rufen dann zurück. Menschen, die sich trauen, mit Albrecht zu reden. Es gibt manche, es gibt welche, die sagen, ich traue mich nicht. Der redet so schnell, da habe ich Hemmungen anzurufen. Passiert das im wirklichen Leben auch so?
Das glaube ich eigentlich nicht, weil ich glaube auch, manchmal ist ja vielleicht auch, ja, vielleicht manchmal sogar, die bin ja nicht ganz ohne Schärfe oder so, aber eigentlich ja bei euch, gerade ich denke auch an Thilos tolles Zweiergespräch ganz am Anfang hier, bin ich doch manchmal eher, glaube ich, sympathischer oder sagen wir so familiärer komme ich rüber als so in den Talkshows. Da glaube ich, ja, nehmen die Leute manchmal den Lucke doch als einen eher scharfen Diskutanten wahr. Eben manchmal gerade vielleicht gar nicht so jenseits der aber privat, glaube ich, höre ich auch zu, kann ich ja hoffentlich auch hier, aber höre ich noch mehr zu und kann auch, glaube ich, also ich habe hier gerade, deswegen sei es gesagt, vielleicht kommen wir auch drauf, ich habe sehr viel diskutiert. Danach war ich auch noch ein bisschen in Familie, also wir hatten dann, ich habe Verwandtschaft oben in Schleswig-Holstein, da habe ich sehr viel und die freuen sich auch, also dann völlig andere Ansichten zum Besten zu geben. Also das kann ich nicht sagen, dass jemand, ich habe nicht den Eindruck, dass jemand sich mit mir nicht zu diskutieren traut.
Okay, also ihr seid herzlich eingeladen. Ja,
unbedingt.
Na, meldet euch. Man kann auch im Chat schreiben, mal gucken, wie viel davon ich sozusagen im Lesen mitkriege. Aber wie gesagt, eigentlich ist das eine Call-in-Sendung und es wäre schön, wenn Männer und Frauen und Männer und andere, muss man dazu sagen. Also wer anrufen mag und mit Albrecht diskutieren will oder wegen mir auch mit mir, Widerspruch ist immer
unbedingt, dafür ist immer willkommen. Sind wir zu haben.
Ihr seid eingeladen. Du bist ja, das ist ja, wenn wir jetzt auf die politische Lage gucken, in wie viel Wochen? Gut zwei Monaten.
Absolut, genau.
Ist Bundestagswahl. Was ist das jetzt für einen Moment? Ist das nochmal, also so eine Art Urlaub? Jetzt wegen Hochwasser dann wieder aus anderen Gründen doch nicht. Aber ist das nochmal so ein Zurückweichen, so ein Atemholen der politischen Klasse? Die sind ja im Grunde seit einem, also die Berufspolitiker und Rinnen, die sind ja seit einem halben Jahr im Grunde schon im Wahlkampfmodus. Während man den Eindruck hat, größere Teile der Bevölkerung sind es überhaupt noch nicht. Wie nimmst du das wahr, diese unterschiedliche Gemengelage und Atemholen der politischen Klasse und der Bürger?
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, und das ist das, was einen fast fatalistisch stimmen kann, ich befürchte, der Wahlkampf ist in gewissem Maße bereits gelaufen. Und das macht die Sache, finde ich, so dramatisch. Ich will es mal an dem Punkt deutlich machen. Dieses Ereignis, was wir die letzten Wochen erlebt, verfolgt haben, wir mussten es ja nicht mal erleben. Das ist ja der große Unterschied zwischen denen, die es nur medial nachverfolgen konnten und denen, die es wirklich am Leibe spüren mussten.
Du meinst jetzt
natürlich
Hochwasser,
das Hochwasser, ja. die große ja, Flut. Nein, entschuldige, es ist eine Woche. Du hast völlig recht, eben, aber es kommt einem, du völlig richtig, ja. Du sagst dir das richtig, ja. Es ist eine Woche.
Ja.
Aber diese eine Woche hätte genau das Momentum sein können, was das Entscheidende für eine Erneuerungskampagne der Grünen hätte sein können. Das ist ein Ereignis gewesen, auf das die Grünen ja nicht sehnlicher warten. Entschuldigung, so zynisch es klingt, keiner wartet darauf, du weißt, was ich meine. Aber die Grünen mussten natürlich, und ich meine sogar, ich sag mal aus übergeordneten Gründen, natürlich nicht aber auf Hunderte von Toten, ganz und gar nicht. Aber sie mussten natürlich darauf hoffen, dass dieser Sommer wieder ein Sommer werden würde, wie es die letzten Jahre stets gewesen war, mit dramatischen, ökologischen, einschneidenden Erlebnissen. Das ist in einer Dramatik der Fall gewesen seit und ist es noch seit einer Woche, wie es brutaler ja gar nicht hätte sein können. Und ich sage bewusst, unter normalen Umständen hätte das genau das Momentum sein können, was für die Grünen mit ihrer Erneuerungskampagne, denn das ist der große Unterschied gegenüber SPD und CDU/CSU, die ja gerade nicht mit dem Anspruch auf Erneuerung antreten. Es hätte genau das Momentum, das große Aufwachen sein können, um deutlich zu machen, wir müssen einen echten Neubeginn wagen. Es gilt ganz grundsätzlich zu überlegen, wie wir uns neu klimapolitisch aufstellen. Das Ereignis ist da. Das Angebot ist bloß nicht mehr da. Und deswegen sage ich, ich glaube, die Wahl, ihr habt es ja lustigerweise heute gleich wieder unter Horse Race, darüber müssen wir reden, ihr habt es unter Horse Race laufen lassen. Ich halte den Begriff für sehr ungeschickt und gar nicht gut, denn es ist weit mehr als Horse Race. Es geht bei der Frage, wie passen Programm, Personal und Partei zusammen. Es geht um die einige entscheidende Frage, was ist dem Bürger heute noch vermittelbar? Und ich glaube, ich muss es leider so sagen, ich glaube, die Wahl ist mit der Nominierung der Grünen. Und das meine ich gar nicht nur mit Baerbock. Baerbock war dann die Person, die das Drama in Gang setzte, aber sie ist quasi sehr schnell zum Erliegen gekommen. Und obwohl, und das macht es so ironisch, obwohl Laschet jetzt auch natürlich mit diesem irrsinnigen Lachanfall sich auch eine riesige Pleite geleistet hat.
Du meinst und, bei der Veranstaltung, als Steinmeier sozusagen Trauer für die und Empathie, Mitgefühl für die Opfer ausdrückte und im Hintergrund sah man Laschet, der sozusagen mit seiner Community irgendwelche Scherze machte und
absolut.
Das ging dann in Nahaufnahme rüber. Ne?
Das ging absolut rüber und es evozierte noch einmal genau dieses Bild des Jovialen, des Luschlaschigen, des Luschen, des Rheinländers Laschet. Aber das ist die Ironie. Normalerweise hätte auch das den Grünen voll natürlich, und ich meine damit auch wirklich, ich sage nicht nur immer mit Grünen, es geht hier ja um eine Wahl von historischer Bedeutung. Es hätte voll in eine Erneuerungskampagne und in einer Kritik am Alten hergebracht münden müssen. Es hätte von daher die Grünen maximal ins Spiel bringen müssen. Ich befürchte aber, und das ist das Dramatische, ich glaube, dass das, was dann aber im Vorfeld hätte passiert sein müssen, nämlich die Grünen weiter auf Augenhöhe zu halten, also sie letztlich wirklich kanzlerinnentauglich, kanzleramttauglich zu machen, durch Professionalität, durch Stimmigkeit der Wahlkampagne, durch eine Stimmigkeit von Person, Programm, Partei, dass das bereits im Vorfeld verspielt wurde. Und das ist die eigentliche Tragik. Wir sind in einer Situation, die eigentlich normalerweise einem Wahlkampf inhaltlich absolut Munition geben könnte. Aber ich glaube, und in historischer Bedeutung, aber ich glaube, die Grünen werden diese Chance nicht mehr nutzen können, weil das Kind bereits im wahrsten Sinne davor im Brunnen gefallen ist.
Also, schön, zur Kenntnis genommen. Ich glaube, Baerbock war gestern das erste Mal nach ihrem Urlaub, das erste Mal in einem längeren Interview beim ZDF, im Heute-Journal. Da war sie extrem zurückhaltend und hat nur gesagt, ja, man muss jetzt helfen und Krisenmanagement und so weiter und so weiter. Sie hätte doch gar nicht sagen können.
Nein, genau.
Sie hätte doch gar nicht sagen können.
Natürlich nicht.
Da seht ihr es, wir haben es immer gesagt.
Ja.
Das verbietet sich
sicher.
In einer solchen Situation.
Ja, und es verbietet sich vor allem ob der Tatsache, dass jeder weiß, wie sehr sie in der Defensive ist. Das ist doch die zweite. Sie hat eine ungeheure Hypothek für sich selbst, aber auch für die Grünen insgesamt. Mit ihrem miserablen Staat, mit all dem, wir müssen die ganzen Fehler jetzt ja nicht nochmal aufzählen. Ich nehme an, ich weiß nicht, ob wir es früher gemacht, sonst könnten wir es nochmal kurz durchbuchstabieren, aber wir wissen es alles.
Ja.
Gepatzter Lebenslauf, Buch zu Teilen abgeschrieben, nicht zitiert etc. Mit all dem hat sie, und das muss man übrigens auch dazu sagen, ich will sie gar nicht nur alleine dafür verantwortlich machen. Es ist auch eine Unprofessionalität der gesamten Partei, übrigens der gesamten Parteiführung, nicht mal nur ihres Teams, selbst wenn Robert Habeck jetzt als der Mann auftritt, was man ihm zugute halten kann, übrigens auch auf dem Parteitag, er hat den Parteitag das war ja noch vor meinem Urlaub, vor 3-4 Wochen, hat er ja fast alleine gestemmt, sie war ja fast abgetaucht. Auch wenn er das getan hat, er hätte natürlich auch, wenn es nur irgendwie professionell in dieser Partei zugegangen wäre, dann hätte er checken müssen, denn es ist ein entscheidender Punkt. Die Grünen hatten eine gewaltige Hypothek von Anfang an. Und das haben ja viele, ich auch, vielleicht nicht zuletzt, ich sehr deutlich geschrieben. Ich mache es mal in einem Beispiel deutlich. Wenn man auf den Mount Everest will, und der Mount Everest ist das Kanzleramt, wenn man als eine Partei wie die Grünen, die bis dato allenfalls Kanzlermacher waren, man muss sich vorstellen, ein Joschka Fischer, eine Figur von ganz anderem Rang als weder Habeck noch Baerbock, gestählt durch Schlachten mit Helmut Kohl, bei denen ging es immer nur darum, 12% zu bekommen. Und vielleicht, dann wurde er Außenminister, weil er eben Zünglein an der Waage für Rot-Grün werden, weil es ging nie ums Kanzleramt. Wenn jemand also den Mount Everest anstrebt, dann muss er absolut gesichert sein in allen Bezügen seines Vorfeldes. Ja, also da müssen sämtliche Camps, kann man mal so sagen, man hätte das so bezeichnen können, die Camps, die davor abzugehen sind, die müssen so gesichert sein, dass man nie irgendwie Gefahr läuft, einen Absturz zu nehmen.
Ja.
Dieser Absturz ist längst vonstatten gegangen und das ist die dramatische, wirklich das historische Scheitern. Diese Flut befürchte ich. Obwohl sie eigentlich alles deutlich macht, was da heißt, wir müssen dieses Land ganz grundsätzlich erneuern. Wir müssen uns ökologisch so, mit dem blöden Begriff, ehrlich machen. Wir müssen viel radikaler umdenken. All das ist Munition für einen grünen Wahlkampf. Es wird nicht mehr zünden, ist meine Annahme.
Ja, liegt das? Ich meine, du siehst jetzt ursächlich dafür, dass das nicht mehr zünden wird. Wesentlich Fehler der grünen Parteispitze. Ich finde, da widersprichst du einem Artikel von dir selbst, den du in den Blättern in der Juli-Ausgabe geschrieben hast. Da hast du nämlich analysiert, und ich finde ziemlich zutreffend, dass du gesagt hast, die Deutschen sind Weltmeister darin, einfach zu verdrängen, was aus Gründen des Klimawandels, der Nachhaltigkeit, dringend getan werden müsste. Das stellst du da fest.
Ja.
So, und jetzt kann man sagen, das, was jetzt passiert, ist genau, da realisiert sich deine These. Und dann stellst du, wieso?
Ich sag's dir.
Es wird doch verdrängt. Nein, ohne
das,
Ende.
Ich glaube, das Verdrängen fällt einem nach diesem Ereignis. Es ist nämlich eins, was uns so leicht zu verdrängen nicht gelingt. Es fällt einem wesentlich schwerer. Ich habe es selbst, man hat es ja die letzten Tage nochmal aufgerufen bekommen, abrufen können, wie viel, das gebe ich zu, wie viele Ereignisse, aber nicht gleich vergleichbarer Art. Mhm. Weil es nie diese Zahl von Toten gab. Nie gab es diese Zahl von Toten in den letzten 10, 15 Jahren. Aber es gab jedes Jahr in der Tat, es gab Fluten und so weiter und so fort. Und es ist interessant, es gibt den Begriff des Ereignisgedächtnisses, der kam die Tage auf. Wir haben eine unwahrscheinliche Verdrängungsbereitschaft, was Ereignisse sammelt. Völlig richtig. Den Text habe ich trotzdem vor der Flut geschrieben. Ich halte dieses Momentum für eines, was eine Bevölkerung aufwachen lassen kann. Ganz konkret, weil es viele Implikationen hat. Es bedeutet Existenzvernichtung auf einer breiten Front. Es bedeutet, dass vielen Leuten ins Bewusstsein kommt. Es bedeutet auch die Vernichtung von Lebensgrundlagen. Es bedeutet Entwertung von über Jahrzehnten aufgebautem Kapital und auch Wohnungen, Häusern etc. Will sagen, das geht vielen nicht nur menschlich an die Nieren, es betrifft auch viele Menschen existenziell. Ich hätte in diesem Datum, und ich sehe es noch, durchaus ein Momentum einer Kehre sehen können. Wenn ich dir auch in einem Punkt ganz recht gebe, man muss es sich ganz hart bewusst machen. Es sind, ich sage mal, vielleicht 100.000 Leute direkt mit Umfeld, vielleicht sind sogar noch ein paar mehr, sind direkt betroffen. Die anderen 80 Millionen sind Zuschauer. Aber genau in einem solchen Moment muss es natürlich Aufgabe einer starken grünen Partei sein, mit einer Offensive ranzugehen und zu sagen, das zeigt, wir sind hier in existenziellen Problemen. Übrigens auch Probleme, die Europa in Gänze betreffen. Die Chance besteht ja auch darin, deutlich zu machen, es ist keineswegs nur Deutschland, es ist nicht Nordrhein-Westfalen, es ist nicht nur Rheinland-Pfalz, es ist Belgien, es sind die Holländer. Es ist auch eine europäische Offensive möglich in diesem Ereignis, deutlich zu machen, wir müssen klimapolitisch aktiv werden. Und es ist ja übrigens auch nur ein Ereignis unter vielen. Denk an die Hitze in Kalifornien. Das heißt, das ist ein Kippmoment, ein potenzielles Kippmoment in einem Wahlkampf, was aber nur unter der Voraussetzung funktionieren kann, dass du ein parteipolitisches und personelles Angebot hast, was überzeugt. Und das, glaube ich, haben die Grünen mal ganz hart, muss es so sagen, aufgrund eigener Fehler bereits zuvor selbst abgeräumt.
Was ist denn mit der Überlegung, dass man sagt, oder nein, andersrum, wir haben ja in den vergangenen Tagen auch relativ fassungslos zum Teil zur Kenntnis genommen, wie miserabel das, ich sag jetzt mal, Krisenmanagement sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene war. Also es war, gestern gab es eine denkwürdige Regierungspressekonferenz. Ahnungsloser haben sich die Sprecher der Ministerien da noch nie präsentiert, solange ich zurückdenken kann, und das sind 20 Jahre. Und es wird dann so diskutiert in der Tat, dass gesagt wird, haha, da haben wir es, wir werden regiert von lauter Unfähigen. Mhm. Und da gibt es Menschen, und ich fürchte, die Gruppe ist nicht sehr klein, die sozusagen direkt von der Corona-Staatskritik eins zu eins rüberschwenken. Absolut. Und sagen, das, was wir jetzt bei der Unfähigkeit des Krisenmanagements bei der Flutbekämpfung erleben, ist die Bestätigung dafür, für das, was wir schon bei Corona gesagt haben, dieser Staat ist unfähig zu jeglicher Krisenbekämpfung. Das heißt, wenn das stimmt, wenn sozusagen auf eine, ich finde, abstruse Art und Weise die eine Krise genommen wird, um zu legitimieren, dass dieser Staat und das Personal sowieso überhaupt so gar nichts in der Lage ist. Wohin drängt das dann in der Bewusstseinsbildung im Hinblick auf die Bundestagswahl und auch Landtagswahlen?
Ja, es ist völlig richtig, was du sagst. Und ich will auch gleich mal auf die Campagneros oder die besonderen Betreiber dieser Kampagne eingehen. Das ist natürlich einerseits ganz klar, es sind genau die Kräfte, und das macht es ja eigentlich so ironisch. Ich glaube, heute schrieb die Süddeutsche Zeitung so schön, vor allem die FDP, ironischerweise, die mit besonderer Vehemenz jetzt gegen auf das gescheiterte Katastrophenmanagement in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen schießt. Die AfD übrigens auch dann noch als dritte, die Linkspartei, also die besonders schießen, was haben wir klimapolitisch nicht alle versagt? Wobei man von der FDP nie Nennenswertes in der Klimapolitik gehört hat. Das Interessante und das Zweite ist es, genauso die Bild-Zeitung. Der große Betreiber dieser Politik ist jetzt die Bild-Zeitung, die sagt, die deutsche Regierung hat also in Klima, in Katastrophen politischer Hinsicht völlig versagt. Natürlich wird man leider eingestehen müssen, dass vieles von dem, und das macht es so interessant, was wir noch zu Zeiten des Kalten Krieges als Selbstverständlichkeiten vor uns hatten. Sirenen, klassischer Art, die nicht digitalisiert waren, die nicht elektrifiziert waren, sondern die noch funktionierten auch auf die Gefahr eines Ausfalls von Elektronik, von Digitalisierung, die es gar nicht gab in dem Zeitpunkt. Das alles ist sukzessive abgebaut. Und die Ironie besteht darin, wir haben Bilder, wie wir sie eigentlich nur aus Kriegszeiten kannten. Wir befinden uns somit gewissermaßen in einem Vorschein. Ich will es mal ganz dramatisch ausmalen. Diese Bilder sind angetan, einen Vorschein von Katastrophen auszumalen, die fast schon kriegerische Ausmaße haben. Wir haben uns aber in ausgesprochener Nachlässigkeit der Alarmbereitschaft der alten kalte Kriegszeiten entledigt. Und niemand, und das macht es ja so ironisch, war größerer Betreiber dieser Entledigung als die neoliberalen Kräfte, die vor allem von der Bild-Zeitung natürlich verkörpert werden. Mhm. Also es ist ein ganz bemerkenswert, es kommt der eigentlich interessante Punkt, es ist ein totales Umfallen in der Argumentationslogik speziell der Bild-Zeitungsmänner und des Springerhauses, die nämlich davor was ganz anderes gesagt haben. Plötzlich warnen sie davor, wir haben ja Klimapolitik nicht ernsthaft genug betrieben, wir haben vor allem Katastrophenschutz nicht ernsthaft genug betrieben. Wir müssen uns endlich wieder eines starken Staates ermächtigen. Davor haben sie, und das machen sie übrigens indirekt wieder, da hast du vollkommen recht, davor haben sie gegen den übermäßig starken Staat geschossen. Ulf Posch hat keinen Artikel, den er geschrieben hätte, bei dem man nicht gesagt hätte, wir erleben mit der Corona-Politik genau das als Vorschein, was die Regierung zukünftig allmächtig sich gerierend in der Klimapolitik machen wird. Sie wird nämlich genauso den Lockdown in Klimapolitikzeiten machen. Sie spielt gewissermaßen mit dem Lockdown zu Corona-Zeiten nur das durch, was anschließend in der Klimapolitik der Fall sein wird. Also sie haben eher das Schreckgespenst, übrigens auch genauso die FDP, Kubicki an allererster Stelle, der ganz stark diese Trommel gerührt hat. Hier sieht man einen fast schon semi-totalitären, autoritären Staat, der sich aller Kräfte ermächtigt. Jetzt ist genau das Gegenteil der Fall. Der Staat hat nicht aufgepasst, er war nicht vorbeugend. Also, will sagen, eine große Widersprüchlichkeit, übrigens genau der Kräfte, ich wüsste zum Beispiel nicht, dass ich seitens der Bild-Zeitung beispielsweise irgendwie Warnungen aufgenommen gesehen hätte. Die hätten sie nämlich durchaus auch aufnehmen können, die Warnungen, die seitens des Wetterdienstes etc. gekommen sind. Auch die Medien, auch wir sind ein Stück weit in der Pflicht vielleicht gewesen und nicht nur die Regierenden, zu warnen. Will sagen, hier findet natürlich sofort die Instrumentalisierung statt. Es wird, und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, es wird immer mehr, das habe ich ja früher schon beschrieben, es werden Parteien, es werden Politiker weitwund geschossen, sie werden quasi angeschossen, um den Staat auf diese Weise in Gänze zu schwächen. Und damit natürlich, das ist die eigentlich dahinterstehende Logik, so sehe ich das, um damit letztlich die Politik im Gänze am besten handlungsunfähig zu machen. Denn eines will doch eine neoliberale Fraktion, also auch die fossilistische am allermeisten, sie will gerade nicht einen starken, klimapolitisch intervenierenden Staat. Das will nun gerade dezidiert die Bild-Zeitung beispielsweise, will auch die FDP, die Bild-Zeitung, Herr Strunz, was erlauben Strunz, das ist ja der neue starke Mann von Bild Live, hat mal so schön gesagt, die neue Achse der Vernunft, das wäre doch Friedrich Merz und Christian Lindner. Er hat ja so den kecken Vorschlag sogar gemacht, nachdem Friedrich Merz nicht Spitzenkandidat wurde der CDU-CSU. Er solle doch jetzt gleich mit Christian Lindner das neue Traumduo in der FDP stellen. Will sagen, das ist die eigentliche Logik. Sie wollen einen schwachen Staat und sie machen es jetzt besonders gewitzt, indem sie sagen, guckt euch doch an, sie versagen alle. Und leider, und jetzt kommt die eigentliche Pointe. Und das ist das Dramatische. Ich will ja nicht sagen, der entscheidende Punkt. Du lächelst mich schon wieder mal gekonnt aus. Die eigentliche Pointe besteht darin, dass ich selber der Meinung bin, dass wir drei ausgesprochen schwache Kanzlerkandidaten haben und KandidatInnen. Das ist das eigentliche Drama. Wir haben drei Kandidaten.
Ja, ich weiß, du trauerst immer noch Söder hinterher.
Nein, das tue ich nicht. Das tue ich, nein, das musste jetzt ja kommen deinerseits. Ich fühle mich nur in dem Punkt bestätigt, weil ich sag mal ganz ehrlich, dem Profi Söder wäre der lachende Laschet nicht unterlaufen, sag ich mal. Laschet hat nur ein großes Glück. Er wird diese Wahl gewinnen. weil er das große Glück hat, dass hinter ihm eine Partei steht, die übrigens auch mit der Kanzlerin jetzt noch einmal zeigt, wie eine starke Figur vielleicht doch in der Lage wäre, den Ernst auch so ein paar Minuten durchzuhalten und nicht dem Volke quasi die amüsierliche rheinische Frohnaturzunge zu zeigen.
Also du meinst, Merkel zeigt jetzt noch mal, wie es eigentlich
natürlich zu gehen hätte? Merkel zeigt, ja, selbstverständlich, die Bilder von Merkel sind doch auch, die übrigens auch hier sehr deutlich macht, dass sie von Armin Laschet nicht allzu viel hält, zeigt doch genau, wie man es richtig macht. Die Bilder von übrigens auch von Dreyer. Dreyer ist eine Kandidatin, die natürlich eine Empathie aufzubringen in der Lage ist, die Olaf Scholz nie zu Gebote steht. Aber Olaf Scholz kommt natürlich trotzdem, und das macht es so ironisch, er kommt in dem Konzert der zwei völlig angeschlagenen, personell angeschlagenen Figuren, nämlich Baerbock und Laschet, in je unterschiedlicher Weise angeschlagen, kommt Scholz sogar. Scholz-Somat kommt mit seiner Sachlichkeit und seinem Ernst noch einigermaßen gut aus dieser Krise. Vermutlich morgen wird er seine Frage ja auch, wird er die PK machen und wird er beziehungsweise deutlich machen, wohin die Gelder gehen. Als Finanzminister spielt er eine gewichtige Rolle. Das heißt, es ist hier Ernsthaftigkeit gefragt und es ist eine starke Autorität gefragt. Und da musst du jetzt gar nicht mit Söder kommen. Es ist alleine der Befund, dass wir drei Kandidaten in einer historischen Krisensituation haben, die alle nicht überzeugen. Scholz hat ja eine schwache Partei. Und außerdem ist er selbst auch keine Figur, bei der ich sagen würde, er strahlt Leidenschaft in den weberschen Kategorien aus, ja, also oder auch Entschlussfähigkeit in der Sache. Es ist immer noch eine relativ schwache Figur. Das heißt, dass
aber lass uns mal ein bisschen wegkommen
von den Figuren
beziehungsweise Figuren finde ich sollen nur insofern eine Rolle spielen in der politischen Analyse. Ja. Als die Träger inhaltlicher Positionen und Strategien sind.
Ja.
Also nicht die Person als Person, nicht als Nase, nicht als Horst, sondern wofür stehen die?
Ja.
Wenn wir es so rumsehen, diese drei Figuren sind nun mal die Kandidaten. Was haben die noch im Hinblick auf die restlichen Wochen bis zum 26. einzubringen? An Positionierung auch unter dem Eindruck dessen, was wir da jetzt sozusagen, wenn man so will, in biblischen Kategorien als Menetekel erlebt haben.
Das Verrückte, und deswegen muss man es nochmal betonen, und die Tragik besteht eben darin, dass die wirkliche inhaltliche Auseinandersetzung auch deshalb jetzt so kurz kommen wird. Weil andere, nennen wir sie mal Sekundärtugenden, eine so viel größere Rolle spielen, und da nehmen wir mal die Grünen zuerst, die in den nächsten 8 Wochen wiederhergestellt werden müssen. Du kannst die inhaltliche Auseinandersetzung, das hat zum Teil mit dem medialen Betrieb zu tun, weil natürlich die Medien es sich auch einfach machen. Wir gucken natürlich zunächst erstmal einmal auf die Performance, das ist auch das Einfachste. Jeden Tag eine neue Umfrage, jeden Tag ein neues Gespräch darüber, wie steht jetzt der, wie sind die Umfragen.
Ist aber eigentlich langweilig.
Ist insofern langweilig, als man sich auf die Inhalte kaprizieren könnte. Aber das Problem ist nur einfach, es gibt neben dem Inhalt, was zum Beispiel die Politik anbelangt, und die ist doch klipp und klar, dass wir beispielsweise feststellen müssen, die Grünen haben ein weit klareres Politikangebot in Sachen Klimapolitik als bei den anderen Parteien. Da kannst du nun, Herr Laschet, in aller Widersprüchlichkeit, wenn er heute von heute auf morgen etwas völlig anderes in der Klimapolitik fordert als gestern, dann kannst du ihn sofort quasi überführen. Ähnlich bei Olaf Scholz, der sich plötzlich zum Klimaretter aufschwingt, aber noch im Kohlekompromiss Anfang ein armseliges Ergebnis im ersten Durchgang hingelegt. Das heißt, diese Punkte sind eigentlich ganz klar auf Seiten der Grünen. Es spielt aber eben neben der klaren inhaltlichen Fragestellung immer auch die Frage rein, hält man diese Figuren für regierungsfähig? Hält man die Partei für regierungsfähig? Und das Große, die Tragik, ich nehme es wirklich als eine Tragik wahr, ist, dass ich glaube, dass die Grünen sich quasi selber aus dem Rennen genommen haben. Es wird also hier in einer ganz merkwürdigen Weise am Schluss, so nehme ich diese Wahl wahr, es wird darauf ankommen für die Grünen wieder und vor allem für Baerbock. Auf Deibel komm raus, jetzt Krisentauglichkeit unter Beweis zu stellen. Deswegen musste sie, genau wie du sagst, sie musste so schweigen. Sie durfte überhaupt nicht Anstalten machen zu sagen, seht ihr, wir haben es doch immer gewusst, sofort hätte man ihr die Instrumentalisierung der Klimatragödie in einer hochprekären Situation für sie selbst unterstellt. Also sie muss in hohem Maße jetzt wieder Augenhöhe gewinnen. Mhm. Und das ist das Dilemma. Inhaltlich ist doch ganz klar, und vielleicht werden die Grünen davon profitieren, inhaltlich ist doch ganz klar, dass sie klimapolitisch das bei weitem beste Angebot haben. Und man kann ein zweites hoffen. Man kann natürlich hoffen, und das muss natürlich auch Aufgabe der Medien sein, dass die Prioritäten anders aufgemacht werden. Also die Infragestellung des Duktus von Laschet, der da immer behauptet hat, oberstes Ziel muss es immer sein, Industrieland zu bleiben. Diese Fragestellung wird natürlich jetzt schärfer formuliert werden müssen. Was bedeutet das? Was bedeutet eigentlich, ich habe es ja in meinem Artikel auch in den Blättern auch formuliert, was ist eigentlich freiheitliche Politik? Was ist wirkliche Politik, auch die beispielsweise bewahrend, die konservativ ist? Ist das nicht eine viel radikalere Politik, was zum Beispiel Klimapolitik anbelangt? Also diese Fragen müssen aufs Tapet, aber damit wird sich nun vielleicht Herr Laschet schlagen müssen. Aber ich glaube, das kann ich nur leider wiederholen, Am Schluss wird man die CDU-CSU, da werden leider erhebliche Teile CDU-CSU aus zwei Gründen wählen. Sie werden sie nicht primär wegen Laschet wählen, sondern sie werden sie der Erfahrung der CDU-CSU als der Regierungspartei wählen und sie werden sie der Schwäche der SPD wählen. Denn ironischerweise sind die Umfragen ja die, im Ranking rangiert mittlerweile Scholz, was seine Kanzlertauglichkeit anbelangt, vor, deutlich vor Laschet und Baerbock. Und trotzdem gewinnt er gewinnt ein bisschen, also was heißt endlich, aber die SPD kommt sukzessive Richtung der 20%. Das ist, finde ich, nicht schlecht. Also momentan mag sie bei 18 liegen. Also sie könnten sogar die Grünen vielleicht sogar noch schlagen, was ich deswegen natürlich wieder eher fatal hielte, weil die Grünen sukzessive weit unter 20 zu rangieren drohen. Will sagen, aber es ist, Scholz muss quasi gegen seine Partei gewinnen, während, und er hat nun auch nicht die allerstärksten, wie gesagt, ich bin wahrlich, das ist deutlich gesagt, ich bin wahrlich kein Scholz-Fan, aber ich gebe nur das Ranking quasi des gegenwärtigen Angebots wieder, aber das zeigt, am Ende dürfte es die Wahl der CDU-CSU für viele sein, weil sie sich sagen, okay, dann hast du vollkommen recht und da greift leider wieder das, was ich in meinem Text geschrieben habe, dann lieber eben doch keine Experimente, da weiß man, was man hat. Die Wahl der Grünen ist, ob dieser Kandidatin, ob dieser unklaren Partei, dieser unprofessionellen Partei uns letztlich doch zu riskant. Wir sehen, selbst diejenigen, die die Probleme sehen, sagen in erheblichem Maße, das können wir uns nicht trauen. Und ich kann das nur als Einzelne.
Pass mal auf.
Ja, ja. Hast du eine Frage?
Mehrere. So ist ja nicht. Wird gefragt, das klingt jetzt so, gerade im Hinblick deine Aussagen zu Baerbock, dann nochmal Söder im Hintergrund. Das klingt ein bisschen so, als vermisst du bei Baerbock das Autoritäre, die Autorität. Ist das so?
Ja, natürlich. Ich sage, das ist der große Unterschied. Du hast es wunderbar jetzt in einer doppeldeutigen Frage gebracht. Ich vermisse nicht das Autoritäre, ich vermisse die Autorität. Also um es deutlich zu machen. Und das ist ein großer Unterschied, um es klar zu sagen. Autorität erwächst aus einer überzeugenden Performance, nicht zuletzt. Sie erwächst im Zweifel übrigens auch aus Übereinstimmung von Person und Programm. Sie erwächst aus der Übereinstimmung übrigens auch der Person mit sich selbst. Das große Dilemma von Baerbock war doch genau das und das schlug voll zu Buche, dass bei dem Lebenslauf, beim, nennen wir es Aufhübschen, böse könnte man sagen, auch des Frisierens, wenn sie Mitgliedschaften in UN-Gremien erfunden hat, die es überhaupt nicht gibt, dann erwächst daraus der Eindruck, da ist mehr Schein als Sein, da muss sich sogar die Kandidatin selber zu mehr machen, als sie meint, selbst zu sein. Und das ist natürlich das Gegenbeispiel von Autorität. Das hat auch mit der Partei zu tun. Die Partei, die das nicht richtig abcheckt, das Buch will ich darüber gar nicht reden, man muss nicht ein Buch, das war auch völlig unnötig, ein Buch noch bringen zu müssen, weil Herr Habeck vielleicht 5, 6, 7 geschrieben hat, weil man es so macht und dann nur weitgehend nicht zu zitieren, ist natürlich eine Katastrophe. Das ist die Sukzess, das ist die systematische Zerstörung eigener persönlicher Autorität, die sie persönlich natürlich weit mehr gebraucht hat als andere Kandidaten.
Ismail möchte wissen, daran anknüpfend im Grunde, brauchen die Grünen eigentlich jetzt Joschka Fischer als Kanzlerkandidat? Hintergrund, Joe Biden wurde mit 78 auf einmal Präsident. Wäre nicht eigentlich jemand wie der olle Joschka jetzt genau der Richtige?
Absolut, ich sag mal warum.
Ach ja?
Joschka Fischer ist der, ich sag mal konkretes Beispiel, der alte Fischer.
Ja.
Nicht mehr der neue Fischer oder der junge, ich sag mal der altgewordene, real existierende Fischer, der sich gefällt, der ein gewaltiges Geld als Unternehmensberater gemacht hat und sich gefällt, jeden Tag in seinem wunderbaren Restaurant den feinsten Wein zu trinken. Das ist nicht der Fischer, den es bräuchte. Aber wenn ich an den Fischer von 1998 zurückdenke, nachdem er von seiner Frau verlassen hat, wir erinnern uns an die Bilder, abgehungert, Marathonmann, der also dann also eine Zäsur machte und sich über Jahre zu der Figur gemacht, rhetorisch beschlagen in einer grandiosen Performance, eine ich kann mich an keinen in der Zeit, in der ich das verfolge, rhetorisch beschlageneren Politiker erinnern. Dagegen sind verblassen nicht nur Baerbock, sondern Habeck natürlich völlig. Und der Fischer von damals hätte natürlich heute allergrößte Chancen. Der hätte Chancen, nicht nur Herrn Laschet an die Wand zu spielen, sondern Scholz gleich einzupacken. Will sagen, natürlich kannst du das Angebot in keinster Weise vergleichen. Und jetzt kommt auch da der entscheidende Punkt. Baerbock als 40-jährige Frau, die nun wahrlich übrigens auch nicht älter aussieht, als sie ist, sondern eher jünger, hatte die gewaltige Hypothek, und du hast genau den entscheidenden Punkt gebracht, oder der nette Kollege, der die Frage stellt, Ismail, ne, glaube ich. Es war bisher der Gewinnertypus, nicht der Typus Baerbock für die Grünen. Es war der Typus Kretschmann. Die vertrauensbildende Maßnahme, die für die Grünen bisher überhaupt nur ein Regierungsamt erworben hat, war Kretschmann. Das ist der Typus Sanders, das ist der Typus Biden. Biden fällt sogar raus, weil Biden eigentlich eher schwach war. Biden konnte am Schluss gewinnen, aber das war aber eher sogar ein Sanders-Typus. Der Typus ist der alte. Erstaunlicherweise war selbst für die junge linke Klientel der ältere, der vertrauenserweckende die Figur. Und diese Hypothek, und deswegen musste Baerbock natürlich eigentlich, um überhaupt Chancen zu haben, so hundertprozentig sattelfest sein, weil sie gegen alle Vorbehalte Politik macht. Und das ist das Dilemma. Wer so antritt, mit der gewaltigen Hypothek gegen alles an, der muss absolut sicher sein. Und das ist natürlich eine unprofessionelle, nicht nur von ihr, sage ich deutlich, es ist die unprofessionelle der gesamten Grünen Partei, die ich also schon fast mir eigentlich auch nie hätte, gebe ich ganz offen, nie hätte vorstellen können.
Hier ja. wird, Albrecht, hier wird gefragt, ob dir eigentlich klar sei, dass du mit dieser Art von deterministischen Einschätzungen und auch Vorhersagen, manche sagen, Albrecht hat sich in der Vergangenheit ja auch schon mal geirrt mit Prognosen, dass das auch demobilisierend wirken kann, gerade für die Teilen eines potenziell systemtransformierenden Klientels, grün, rot-grün, wie immer man das nennen will, auf die es jetzt eigentlich ankäme. Also du argumentierst ja ein Stück weit, steckt in dieser Kritik drin, ja. im Hinblick auf Altgrün. Glaubst du wirklich, dass die Grünen mit mehr Kretschmann mehr Stimmen kriegen würden?
Ja, ich weiß zumindest, und das ist ja interessanterweise auch die Kopie, die Habeck ein Stück weit gemacht. Habeck hat ja nicht zuletzt Anleihen bei Kretschmann genommen. Übrigens auch die Strategie Baerbock. Die Strategie Baerbock war keine konfrontative Anti-Wirtschaftspolitik, wie sie beispielsweise früher Trittin vielleicht in Anteil noch gespielt hätte. Klare Kante gegen große Unternehmen, gegen die große Lobby. Das hat Baerbock und haben Habeck nun dezidiert auch nicht gemacht. Sie sind also schon immer ein Stück auf dem Kretschmann-Trip gewesen, was ich gar nicht verurteile. Das war der Versuch durchaus, Kretschmann in Jung zu kopieren, in Gesprächsbereitschaft zu gehen, auch zu sagen, was ja richtig ist. Wir brauchen, ich würde sogar noch weitergehen, wir werden nach dem 26. September noch viel mehr als vielleicht bisher, wir werden die in Anführungszeichen progressiven Kräfte des Kapitals noch viel mehr brauchen, gerade weil die grünen Kräfte so schwach sind. Also es ist nicht unvernünftig, auf die Wirtschaft hinzuzugehen, jedenfalls auf den Teil, der willens ist zur Kooperation. Gerade nicht der Teil, auf den ich zu sprechen komme, also nicht gerade primär der Arbeitgeberverband, der Metall Verbände, diese gewaltigen Anzeigen geschaltet haben. Das übrigens hat auch gezeigt, wie sehr diese Kräfte, die alten Kräfte nenne ich sie mal, die fossilistischen Kräfte, die Kräfte der Stahlindustrie oder auch der Automobil, diese Kräfte auf der Arbeitgeberseite waren natürlich massiv gegen Baerbock. Sie hatten sogar Angst vor den Grünen am Anfang. Sie hätten sie, glaube ich, gar nicht mehr so haben müssen, nachdem diese Katastrophe von Lebenslauf etc. losging. Aber das zeigt, es gibt Kräfte, die enorm Gegenwehr geben, aber es gibt natürlich, wir erleben das, eine Spaltung in der Kapitalfraktion. Ein anderer Teil der Wirtschaft ist natürlich willens zu Veränderungen. Und das sind nicht nur die Erneuerbaren, es sind zum Beispiel auch Teile der Vermögensverwalter. Diese interessanten Äußerungen von Larry Fink, des BlackRock-Chefs, bei der er genau weiß, wir werden Vermögen schlecht verwalten können in Zukunft, wenn es sukzessive immer mehr an Wert verliert. Ob es Land in den Niederlanden ist, die nun irgendwann wirklich ihrem Namen gerecht werden, das wird nämlich niederes Land werden. Die Holländer haben ganz andere Ängste mittlerweile. Das wird Land also nieder, schon möglicherweise unter der Wasseroberfläche sein. Oder auch die Frage der Kapitalvernichtung von Immobilien etc. Das sind alles Dinge, wo man sehr klug, und das haben die Grünen ja durchaus gemacht, sehr klug auf das Kapital zugehen muss. Das zerstiebt bloß von 0, nix, wenn die Figuren nicht überzeugend sind. Und deswegen, um das nochmal sehr deutlich zu sagen, ihr habt mich ja immer wieder gelöchert mit der Frage, nein, es geht mir nicht um autoritäre Politik. Darüber können wir uns an anderer Stelle gerne auch mal unterhalten. Ob vielleicht man gerade merkt, denken wir an die große Auseinandersetzung über China etc., dass sogar auch das ein Systemgegensatz ist, der auf uns zukommt und bei dem vielleicht die autoritäre Politik vielleicht sogar obsiegen wird. Das hielte ich für dramatisch. Aber es geht um die Frage, welche Autorität haben Politiker in Zeiten einer historischen Krise, haben sie nicht? Und ich sag ganz hart, wenn man auch richtig auf den Punkt gebracht, ich würde so weit gehen zu sagen, wir hatten nie so schwache Kanzlerkandidatin wie in diesem Jahr. Nie. Dann ist das ein Problem, dann werden sie die großen erforderlichen historischen Dinge kaum in die Wege leiten können.
Robin möchte wissen, er fragt, ich würde gern wissen, ob, wenn es zu einer Regierungsbeteiligung der Grünen kommen sollte, es nicht eine riesige Desillusionierung junger Menschen mit sich bringen würde.
Das hängt ja zunächst einmal an Robin gesagt, völlig richtig, die Gefahr besteht, sie wird übrigens immer größer und das ist ja das Dilemma, umso schwächer die Grünen werden. ich schreibe ja auch in meinem Artikel, selbst wenn die Grünen noch 20% bekommen, und ich hielte das schon für das höchste der Gefühle, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube auch die
Flut. Im Moment legen sie gerade wieder ein bisschen zu.
Ja, das ist klar. Aber wenn du dir bewusst machst, was diese Flut bedeutet, dann sind die Promillezuwächse oder Prozentzuwächse bescheiden. Also ich will sagen, kriegen sie die 20%, und leider haben wir immer noch erlebt, dass vielleicht machen sie es. Aber ich kriege von vielen Leuten mit, dass die Ernüchterung über die Grünen, die ja anfangs wirklich Darling waren. Ich habe von Leuten aus Bayern gehört, die jahrzehntelang CSU gewählt haben, die plötzlich gesagt haben, jetzt gegen Laschet wähle ich Baerbock. Wir dürfen nie vergessen, wie Laschet am Anfang wahrgenommen wurde, nachdem er Söder ausgestochen, in Anführungszeichen. So, da war er plötzlich ein Mann, bei dem viele gesagt haben, denk an die Austrittswelle aus der CDU. Laschet ist durch zwei Sachen gerettet worden. Erstmal durch den Sensationserfolg in Sachsen-Anhalt, ja, wo niemand angenommen hatte, dass Haseloff so gewinnen würde, das hat ihn natürlich, und die Grünen auch übrigens, so schwach abschneiden würden, und dann natürlich durch das Desaster um Baerbock. Das hat Laschet ein Stück weit überhaupt wieder richtig stark ins Rennen gebracht. Und es hat die Grünen ungemein desillusioniert, beziehungsweise die Bevölkerung hat es desillusioniert, was die Professionalität der Grünen anbelangt. Die Grünen, gehen wir mal davon aus, ich gehe immer noch davon aus, dass es wahrscheinlich am Ende noch zu Schwarz-Grün reichen könnte. Das ist keineswegs ausgemacht. Gehen wir mal davon aus, die CDU kommt um die 30% ein. Wenn nicht Laschet noch mehr dicke Patzer macht und vielleicht sogar Olaf Scholz noch aus der Versenkung holt. Dann lasst die CDU mit vielleicht 31%, weil übrigens auch viele, das sind Überlegungen. Ich habe mit vielen auch gesprochen, weil die Frage ja war...
Absolut.
Nein, lustigerweise auch in meiner Verwandtschaft, ja, im kleinen Ort in Hassen, in Schleswig-Holstein. Mit vielen gesprochen, die sehr konservativ sind. Sehr konservativ. Bis nicht zum Sagen auch rechts, was ich gar nicht jetzt nur abwertend begreife. Und durchaus Sympathien auch in Teilen mit der AfD haben. Durchaus. Und übrigens auch interessante Argumente. Und da merkt man die ganze Kluft in der Gesellschaft, die weit davon entfernt sind. Das macht ja auch das Drama aus. Große Teile der Bevölkerung sind weit entfernt von den Ereignissen in kleinen Tälern wie Ahrweiler. Übrigens eher meiner Heimat, Ingelheim nahe, also wo Menschen alles verloren haben. Die leben auf dem flachen Land ganz gut. Die haben aber leider das Problem ökonomischer Art zum Teil. Dass sie in Auseinandersetzung, auch eine Bilanz, fatale Bilanz der Merkel-Ära, dass in den letzten 20 Jahren keine Löhne mehr gestiegen sind. Das, was Wagenknecht ja zu Recht zum Teil anprangert. Leider mit völligen infamen Hetz Parolen immer an einer angeblichen Lifestyle-Linken, damit sind die Grünen gemeint, unterlegt. Aber im Kern ist es ja richtig, diese ärgern sich mehr und sind damit so empfänglich darüber, dass die Löhne nicht gewachsen sind, dass sie in Niedriglöhnsbereichen kaum mehr bekommen als manch einer, der nicht arbeitet. Damit will ich sagen, das sind völlig andere Probleme, und trotzdem gab es dort einzelne Leute, die anfangs gesagt haben, oh, diese Baerbock, da habe ich sogar trotzdem am Anfang erstmal ein Verständnis. Das ist eine junge Frau, die bringt was, so, das war dann eigentlich eher eine klassische CDU-Wählerin, die hat gesagt, diesmal könnte ich mir vorstellen, die Grünen zu wählen. Aber das ist dann sehr schnell stiften gegangen. Und damit will ich sagen, diese riesige Kluft in der Gesellschaft existiert nach wie vor. Eine Kluft, die zwischen denen, die einigermaßen normal leben und deswegen immer noch sagen, keine Experimente und bloß nicht das Risiko einer grünen Partei eingehen.
Was bedeutet es, wenn die Situation, die wir jetzt haben, und die wird ja mindestens in den Folgewirkungen, in den Überschwemmungsgebieten sind mindestens drei Bundesländer, ist Rheinland-Pfalz, es ist Nordrhein-Westfalen, es ist Bayern.
Thüringen, mittlerweile
Thüringen auch.
Ja.
Das hält ja für die Betroffenen und ein Stück weit sicherlich medial auch an. Wenn es jetzt die Debatte dahin geht, dass gefragt wird, kommt eigentlich der Staat, kommen öffentliche Institutionen der Pflicht zur Hilfe, zur Unterstützung, zur Solidarität entsprechend nach. Und vermutlich wird man auch da dann wieder feststellen, eigentlich nicht so, wie das nötig wäre. Ist das eine Chance für klassische linke Politik, also zum Beispiel für die Linkspartei, weil über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, gehen die unter, wenn man so will, unter dem Thema Flut? Oder ist über die soziale Frage, die jetzt kommt nach der Flut, das auch für die klassische Linke noch eine Möglichkeit zu punkten und Zustimmung beim Wahlvolk zu kriegen?
Es ist für alle die Kräfte eine riesige Chance, die gegen den Abbau des Staates für einen klaren intervenierenden Staat Position beziehen. Und in dem Fall spielt es natürlich auch wieder den Grünen, eigentlich müsste es jedenfalls den Grünen sehr in die Hand spielen, weil sie ja genau für diesen vorsorgenden Staat, ob in klimapolitischer Hinsicht, aber auch, denk an die Corona-Krise, da waren ja die Grünen auch weit stärker in der Rolle derer, die gesagt, wir brauchen Prävention, wir müssen Sorge tragen, was sind die zukünftigen Freiheitseinschränkungen. Das ist ja auch die ganze Debatte um das Urteil des Verfassungsgerichtes gewesen. Also will sagen, es spielt normalerweise all denen in die Hände, die sagen, gegen Laschet ganz klar beispielsweise, weil der Fasche denkt an den großen Slogan von Laschet. Und das wäre, ich sag wieder bewusst, es hätte die große Angriffsfläche sein müssen und können, der da behauptet hat, wir müssen zuallererst die Wirtschaft entfesseln. Mhm. Eine absurde Vorstellung vor dem Hintergrund, dass wir hier erleben, wie stark wieder ein Staat gefragt ist. Ein Staat, der Infrastruktur aufbaut. All das sind Dinge, die eigentlich normalerweise, und da meine ich eben die Linke in Gänze, und damit meine ich keineswegs nur Linkspartei, sondern gerade was Ökologie anbelangt, die eigentlich den Grünen in die Hände spielen. Ich will aber noch eine Sache, ich darf sie nämlich nicht vergessen, die Frage ist ein bisschen uns untergegangen. Du hast zu Recht gefragt, oder du hast die tolle Frage, die kluge Frage aufgenommen, die der Kollege natürlich zu Recht fragt, wie demobilisierend wirkt Lucke, wenn er so argumentiert. Ja, mein Job ist nun bloß leider nicht der des Mobilisators, der gutmeinenden Fridays for Future Leute, das könnte ich in der eigenen Familie abgrasen, die auch konsterniert sind, wenn ich sage, ich nehme die Situation so wahr. Man muss es leider so beschreiben, der Absturz, den Baerbock erlebt hat, die Grünen Gänze erlebt haben, ist dramatischer als der Absturz von Martin Schulz vor 4 Jahren. Und ich hoffe natürlich jetzt, ich habe auch in allen Diskussionen deutlich gemacht, dass meine Position, egal wie stark oder wie schwach die Grünen, natürlich die Befürwortung der grünen Politik im Kern ist. Wir brauchen diesen präventiven Staat, den stärkeren ökologisch vorbeugenden Staat. Aber ich sehe eben leider fatalerweise nicht die Möglichkeit, dass sie dieses verlorene Kapital, dieses Autoritäts- und Vertrauenskapital, das sie aufbauen, und das muss leider der Beobachter, der ich ja nun auch bin, bin ja kein Parteimann hier, das muss der zur Sprache bringen. So sehr es vielleicht desillusionierend wirkt. Die anderen, und das ist der Punkt, müssen natürlich umso mehr dagegenhalten. Es ist die Aufgabe für die Grünen umso mehr. Denn ich will es mal deutlich machen. Und du hast auch da die spannende Frage. Die Ernüchterung wird nicht nur das Gehen in die Regierung sein. Die Ernüchterung bei den Fridays-Leuten wird sein, wenn dieses Ergebnis so schwach ist, wie es zu werden droht. Vielleicht bringt die Flut den Schub. Das kann ja sein. Du hast zu Recht darauf erwiesen, dass ein paar Prozent wieder dazukommen könnten. Aber wenn das Ergebnis so schwach zu werden droht, wie es mit dem Sturz von Baerbock und den Grünen auf die 17-18% von mal 25-26-27 gewesen, dann ist das natürlich eine ungeheure Enttäuschung für die ganze Fridays for Future-Bewegung, die nicht unmaßgeblich dazu beigetragen hat, dass seit 3 Jahren diese grüne Welle läuft. Das ist ja nicht nur ein Verdienst der Grünen. Also will sagen, es wird eine harte Auseinandersetzung nach der Wahl darum geben, natürlich einerseits, wie man Politik macht, also außerhalb der, viele werden außerhalb der, in der Bewegung wieder sagen, wir müssen umso mehr den Grünen, aber wir müssen dem ganzen Parteienspektrum ökologisch Beine machen, weil sie es nicht auf die Platte bringen und weil sie nicht stark genug sind. Und es wird natürlich eine harte, das denke ich schon, eine harte Debatte um das Scheitern in dieser Hinsicht.
Also Albrecht von Lucke ist einer, der im Kern für die grüne Politik kämpfen würde oder die für nötig hält und dabei von Söder geführt werden möchte.
Ja, das ist kein Scherz. Das ist genau der entscheidende
Punkt.
Das ist nochmal deutlich zu sagen. Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben ja immer wieder um diese Frage gekreist. Und deswegen mache ich da gar kein Hehl draus. Mhm. Weil ich, übrigens auch Robert Habeck, da hat ja nun, ich will das gar nicht sagen, dass ihr nun Verdienste, Thilo vor allem Verdienste hat, aber ihr habt ja in mancherlei Hinsicht seine Schwäche in inhaltlichen Fragen auf den entscheidenden Punkt gebracht, entscheidend vielleicht nicht, aber wie Thilo ihn in Sachen Assange, man muss ja leider fast schon sagen, vorgeführt hat. Ich habe das immer verglichen mit Günther Jauch.
Ego.
Nein, aber Günther Jauch, wie heißt das Stück nochmal? Wer wird Millionär? Genau, also... Wollen Sie Assange nicht freilassen? Das war schon, wie Thilo, wie Habeck da wankt, und es gab ja nicht nur diesen Fall. Das heißt, die Angriffsfläche für Habeck war auch im Raum. Das heißt, man darf immer jetzt, Habeck schwimmt jetzt ganz oben. Es gab ja auch Gründe, warum Baerbock so brutal, das muss man auch sagen, und natürlich primär über ihr Frauenticket zugegriffen hat. Auch Habeck wäre sehr angreifbar gewesen. Und deswegen sage ich, und jetzt kommt nochmal ein letztes Mal, ich werde es ein paar Mal bringen, kommt in dem Punkt der entscheidende Punkt. Gerade weil ich den Grünen, und ich fühle mich total bestätigt, nicht als Partei, wie als im Führungspersonal die Autorität zugetraut habe, hätte ich gesagt, dieses Land ist gar nicht in der Lage, sich von einer grünen Partei dieser Couleur führen zu lassen, sondern es braucht eine starke CDU-CSU. Ich war immer übrigens der Meinung, es gibt auch keine Chance, ökologische Politik frontal gegen das Kapital zu machen. Und da muss ich ganz klar sagen, hat mir Söder, der übrigens in der Corona-Krise nun einmal stand, bei aller Wetterwende, ich halte ihn für einen Opportunisten, ich halte ihn für einen Machiavellisten, aber Söder hat weit mehr klimapolitische Veränderungsbereitschaft signalisiert und deutlich gemacht. Übrigens auch, weil er in der Hinsicht innovativer ist als ein Laschet, der ein klassischer fossilistischer Kohlemann aus NRW ist. Deswegen habe ich gesagt, eine schwarz-grüne Regierung unter Führung von Söder, mit möglichst starken Grünen natürlich, ja, mit ein solches klares, mit klarer Mehrheit versehenes Koalitionsangebot hätte die größten Chancen, dieses Land nach vorne zu bringen.
Ich frage mal zwischendurch, gibt es eigentlich Menschen, die sich dafür interessieren oder sich trauen würden, mit Albrecht zu telefonieren. Dann gebt mir mal ein Zeichen. Es schreiben ja viele. Es wäre aber auch schön, wenn sich welche zu reden trauen würden. Albrecht beißt nicht.
Nein, gar nicht. Ich habe ja auch nicht, viele, ne? Angriffsflächen. Ich biete ja alles an.
Ja.
Also, wir machen du ziehst ja wieder alles aus mir raus.
Oh Gott. hier wird gefragt von Kerner oder Kellner. Wird die CDU mit der AfD koalieren, wenn es für den Kanzlersessel reicht?
Nein, das halte ich wirklich für so ausgeschlossen. Erstens braucht die CDU, CSU die AfD ja nicht. Das ist ja völlig ausgeschlossen. Die AfD, das wäre die Selbstaufgabe. Die CDU, CSU wird ja schon mit ihrem Herrn Maaßen genug Probleme haben. Das ist auch interessant, wie sie das macht. Auch das ist erstaunlich. Übrigens weit klüger nun vielleicht sogar als die Grünen mit Boris Palmer und die, wobei komischerweise, ich weiß gar nicht, wie der Kasus Palmer momentan aussieht. Das Verfahren ruht wahrscheinlich. Die werden das über den Wahltag hinausschieben. Es gibt kein Parteiausschussverfahren, wahrscheinlich vor dem 26. September, das ist für die Grünen angenehm. Dann hätten sie Flagge gezeigt und trotzdem sind diese Parteiausschussverfahren meistens Rohrkrepierer. Das macht die CDU gar nicht so dumm, auch wenn natürlich Laschet daran zeigt, dass er eben auch keine Autorität richtig hat. In dem Fall wird er ja von Maaßen vorgeführt, aber trotzdem sehe ich das ganz und gar nicht. Die CDU, das wäre die absolute Selbstaufgabe, das kann sie gar nicht. Es gibt ja auch nur zwei Möglichkeiten, um es klar zu sagen. Es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es eine CDU-geführte Regierung, entweder schwarz-grün, klassisch mit einer dann leider wahrscheinlich nur knappen Mehrheit, mit einem schwachen Kanzler Laschet. Übrigens bin ich mal gespannt, wie schnell Herr Merz die treibende Kraft in einer zukünftigen schwarz-grünen Regierung wird. Dass Herr Merz, der jetzt ja schon der eigentliche Superminister von Laschets Gnaden zu werden, nicht nur droht, sondern ist eigentlich klar fast schon ist, der Einzige, der im Wahlkampfteam wirklich gesetzt ist. Laschet bietet ja gar kein Wahlkampfteam an. Er hat nur gesagt, das ist der für mich entscheidende Mann fast. Also bin mal sehr gespannt, ob Herr Merz dann nicht den Lafontaine in doppelter Potenz macht. Ja, ein Superminister, der von der ganzen Autorität, auch von der Wirtschaftsnähe, dem Laschet dann den Wind aus den Segeln nimmt. Damit will ich sagen, das ist die Lage, aber das wird man nicht mit der AfD machen, sondern es gibt Schwarz-Grün, das ist die eine Option. Es könnte Jamaika geben. Und wenn es eben für Schwarz-Grün nicht reicht. Und es kann nach wie vor natürlich, es kann eine Ampel geben.
Diese, ja, was ist denn damit?
Naja, natürlich, aber die FDP hat natürlich, das ist ja der eigentliche Witz, die Wahrscheinlichkeit besteht darin, dass eine Ampel rechnerisch möglich ist. Es gibt momentan zwei reelle Möglichkeiten, noch immer, solange die Grünen nicht richtig absacken, gibt es eine schwarz-grüne, knappe, immer knapper werdende Mehrheit. Die müssen sich vorstellen, die Grünen, wenn sie 17-18% momentan haben, plus CDU, CSU bei 31 sind wir gerade bei 48. Das ist schon zunehmend knapp. Und wenn es weiter runtergeht, dann wird es am Schluss nur noch zu Jamaika reichen. So, aber bleibt es bei Schwarz-Grün, dürfte es auch daneben zu einer Ampel reichen. Und das ist ja das Interessante. Scholz, der ja seit Monaten nur sagt, ich werde stärker. Am Schluss, am Anfang sagte er mal, mit einem starken Kandidaten ist die SPD für 30% gut. Das ist nun reine Fantasie. Das war übrigens allerdings auch von dem ganzen Kladderadatsch mit der Wahl von Walter Borjans und. Esken, aber Scholz hofft natürlich jetzt inständig, und das ist ja der eigentliche Kampf, der momentan geht, es geht um Platz 2. Es geht nur noch darum, wer kann den Platz 2 machen, weil der dann die Möglichkeit böte, stellen wir uns vor, SPD 22%, mal ganz hochgegriffen, oder meinetwegen nur 20, SPD oder 21, immer 21, SPD 21, Grüne 17, sind wir bei 38, und eine FDP, die momentan nicht schlecht dasteht, bei 14% bist du bei 52. Dann ist die Option der Ampel im Raum. Nur ist der Lindner natürlich wahnsinnig clever. Der Lindner hat sofort gemerkt, wenn ich diese Option offen halte, werde ich einen frontalen CDU-Wahlkampf haben, Anti-FDP-Wahlkampf, der da lautet, guckt euch doch den Lindner an, wenn ihr FDP wählt, dann geht der in eine Ampel, dann macht der mit CDU, mit Grüne und FDP, Grüne und SPD gemeinsame Sache. Also musste Lindner signalisieren, mit mir gibt's keine Steuererhöhung, ich bin frontal gegen eine Ampelkoalition, hat er ja faktisch fast ausgeschlossen, ob er dann umfällt, das sei dahingestellt, aber er musste oder hat jedenfalls es für opportun gehalten, vor der Wahl zu sagen, das nicht mit mir. Also, das ist die Konstellation. Will sagen, eigentlich kann es keine Regierung geben, die nicht unter Führung der CDU stattfindet. Wenn die Ampel denn ausgeschlossen wäre. Weil immer die CDU, davon gehe ich aus, die CDU wird so oder so die stärkste Partei.
Ja, da war eine Frage, jetzt weiß ich gar nicht mehr von wem. Mal angenommen, es kommt tatsächlich aber doch so, dass Laschet nicht Kanzler wird. Müsste er dann eigentlich als CDU-Vorsitzender zurücktreten?
Ja, selbstverständlich. Laschet, das ist dann gar kein Thema mehr. Ja. Das ist dann kein Thema mehr. Das sind aber alles, das sind ja Spekulationen, die fast schon, die gehen ja ins Legendenbild. Das ist ja völlig Zukunft. Bleiben wir doch mal wirklich bei den harten Fakten, auch bei der Frage, wenn man sich mal vorstellt, was soll denn, auch mal unter wirklich inhaltlichen Fragen, was soll denn für die Grünen beispielsweise an einer schon Jamaika ist der GAU für mein Verständnis. Da, wenn eine FDP in der Lage wäre, genau, und das hat ja Lindner eigentlich versprochen. Lindner hat zweierlei Sachen versprochen. Lindner hat gesagt, ich gehe nicht in eine Ampelkoalition, mit mir keine Steuerung, mit mir keinen starken Staat und so weiter und so fort. Das ist eigentlich faktisch eine Absage gewesen. Hat er dann, glaube ich, sogar noch deutlich gemacht. Das hat er ausgeschlossen. Er hat aber auf der anderen Seite auch versprochen, dass er diesmal die Regierung mitbilden will. Mhm. Das heißt, es ist eine ungemein hohe Wette, die ein Christian Lindner eingeht. Er sagt nämlich damit, eigentlich muss ich voll darauf setzen, dass es zu Jamaika reicht. Reicht es nicht und reicht es für Schwarz-Grün? Habe ich es wieder nicht geschafft und dann muss ich den Weg freimachen. Davon ist er vielleicht sowieso davor ausgegangen. Er hat wohl nie damit gerechnet, dass die FDP nochmal so ins Rennen kommt. Sie steht ja glänzend da. Sie ist ja der eigentliche Corona-Gewinner, die eigentliche Corona-Krisenpartei, die clever Opposition gespielt hat, nicht so rechts wie die AfD, aber doch hinreichend rechts, um als die eigentliche Oppositionspartei zu erscheinen. Kubicki an der Spitze war die FDP. Das hat sie stark gemacht, aber es bleibt natürlich nur halb erfolgreich, wenn Lindner sie nicht in die Jamaika-Konstellation bringt. Aber jetzt kommt auch da der Punkt, was hätten wir von einer Jamaika, das hätten auch die Grünen, und das macht die Wahl so historisch, was sollte in einer Jamaika-Koalition grüne Politik sein? Ja, dann wird es, ja, und das ist das Drama für die Grünen, dann wird es dramatisch, auch in einer Ampelkonstellation. Da hat, glaube ich, auch schon übrigens auch, weiß gar nicht, hat Scholz schon gesagt, oder die SPD ist ja gar nicht geneigt, unter den Grünen Politik zu. Ich glaube auch, genau, Lindner sagte auch, mit einem grünen Kanzler will ich schon mal in keinem Fall. Also auch da, so, in jeder Hinsicht, diese Dreierkonstellation halte ich für ausgesprochen schwierig. In dem einen Fall wäre es die Selbstaufgabe der FDP, kann man sich, oder sie ist ein absoluter Störfaktor in einer Ampelkonstellation oder in einer Jamaika-Konstellation mit der Doppelspitze, dem Sperrriegel nenne ich das, Lindner, Merz, gingen die Grünen doch völlig unter. Das heißt, weil du das auch fragtest, es kann eigentlich unter ökologischen Belangen, so schwach das sein mag, es kann eigentlich nur eine schwarz-grüne Konstellation etwas bringen. Das ist die Lage. Oder überhaupt nur etwas taugen. Aber das wird natürlich, da hast du vollkommen recht, und das wird nach der Wahl, das wird hochspannend. Das interessiert mich weniger Herr Laschet, der wäre dann Geschichte, aber er wird eben Kanzler werden. Aber es wird danach eine große Auseinandersetzung, eine riesige Auseinandersetzung im grünen Feld geben und auch geben müssen. Wie die Bewegung weiter Politik macht, treibt sie die, und es sind die eigentlichen vielleicht nicht Gewinner, aber die sich bestätigt fühlen, sind natürlich die Bewegungsgrünen. Die Leute von Fridays, die sagen, es war schon Quatsch, sich vielleicht zu sehr auf die Partei einzulassen. Wir müssen weiter frontal Politik dagegen machen. Das sagen übrigens, das kann ich dir auch bestätigen aus den Diskussionen auf dem Dorf, das war sehr spannend, das sagen auch übrigens mittlerweile sehr Konservative. Die sagen sogar zu mir Bauern, interessanterweise Bauern, die vor Jahren für die Grünen der Gott sei bei uns gewesen sind. Die sagen zu mir, ich bin für starke Grüne. Die sollen sehr stark sein. Die müssen das Einsehen kommt nämlich auch bei denen. Mit Dürre und Wüste und Wasser begreifen auch die Bauern zu teilen, dass ihnen ihr ganzes Eigentum quasi davonschwimmt. Und die sagen, ja, macht ruhig starke Grüne. Aber das Land führen, das sollen sie dann doch nicht. Das ist die Fraktion, die sagt eigentlich, Opposition, Kritik ist gut und treibt die anderen vor euch her, macht grüne Politik, aber dann vielleicht lieber von außen. Und das wird natürlich auch das Schicksal der Grünen Partei sein. Sie werden bei weitem nicht das durchsetzen können, was die Bewegung will, und dementsprechend werden sie Wind von links kriegen, linksgrün. Mhm.
Würden die Grünen, also sie sind jetzt wirklich hochspekulativ, aber das liegt ja auch, würden bei Schwarz-Grün, also Schwarz-Grün, hätten die Grünen da mehr oder weniger Einfluss als in der rot-grünen Bundesregierung nach 98?
Das ist jetzt wirklich sehr spekulativ. Und das hängt natürlich von der Frage ab, wie dramatisch sind die Ereignisse? Wie dramatisch sind die Kräfte innerhalb des ich nenne es mal des Kapitallagers. Es wird ja die Frage sein, es ist ja nicht so, ich habe es ja beschrieben, es gibt doch, guck mal, das ist doch ein Beispiel, also um es noch zu Ende zu bringen, Rot-Grün war bei alledem, was die SPD auch verhindert hat, es war in Teilen schon, wenn wir an die Energiereform denken, also hier, wie heißt sie, die hat einen anderen Namen, nicht Energiereform, du weißt, was ich meine.
Aber egal. Meinst du jetzt den,
war ja kein Ausstieg.
Meinst du den Atomausstieg?
Ausstieg, den meine ich natürlich auch, genau, völlig richtig. Den Merkel revidierte. Nein, ich meine, aber es gab ja noch einen anderen. Es gab, wie heißt die CO2 nicht Reform? Es hatte noch einen bestimmten Namen.
Das erneuerbare Energiegesetz?
Genau. Diese ganze Tradition war ja eine, die über Jahrzehnte quasi rot-grün gewachsen war. Natürlich hat Schröder massiv dem Trittin gerade speziell, denken wir an den Irrsinn wo er dem Dosenpfand entschieden hat. Also war doch der schöne Satz dann auch als, ist ja auch historisch hochspannend, noch im Jahr 1999, direkt nach der Wahl, sei ja, und dem Abgang übrigens von Lafontaine, sei ja Rot-Grün schon wie gescheitert aus. Dürfen wir nie vergessen. Schröder schreit, wir müssen mehr Fischer haben, weniger Trittin. Der war ja geneigt, den Trittin rauszuschmeißen. Erst Kohl, erst der Abgang, dass der Kohl-Skandal und der absolute Niedergang der Union, der dann natürlich plötzlich Merkel an die Spitze brachte, ist auch die eigentliche Ironie der Geschichte, ja, wo wir jetzt 16 Jahre Merkel begehen. Das war gleichermaßen die Bestärkung überhaupt der rot-grünen Konstellation. Das hat überhaupt Rot-Grün in die Lage gesetzt, die Reformen auch im ökologischen Bereich zu machen. Zeitweilig war natürlich die SPD voll dagegen. Und am Ende übrigens war sie es dann wieder. Ne? Schröder sagte ja eigentlich am Ende mit Müntefering gemeinsam, eigentlich war Rot-Grün ein Unfall der Geschichte. So hart war die Absage an Rot-Grün. Aber im Kern war es dann doch noch mehr, auch biografisch gewachsen, es war weit mehr als Schwarz-Grün. Schwarz-Grün, da würden dann doch Parteien zusammenkommen, so sehr Habeck, gerade speziell Habeck. Man muss ja auch immer sehen, Habeck ist weit mehr der Macher dieser Annäherungsstrategie. Der Strategie, wir sind Bündnispartei, wir sind plötzlich auch für die Mehrheiten wählbar und so weiter. Es ist natürlich trotzdem ein kultureller, ungeheurer Graben nach wie vor zwischen Schwarzen und Grünen. Das ist nicht gewachsen. Deswegen sagen natürlich alle Grünen, wenn es irgendwie ginge, würden wir immer noch mit den Roten zuerst zusammengehen. Damit will ich sagen, es wird ganz entscheidend darauf ankommen, ob es unter der Kapital, nennen wir es mal ruhig so, unter den starken Kräften, Kräfte gibt, die ein Einsehen haben. Also, ganz ironisch, wenn ein Friedrich Merz, der ja nun das Oberkapital eigentlich verkörpert, selber längst Millionär ausgesorgt, was ich übrigens nicht kritisiere. Ich finde es ganz gut, dass auch Millionäre, die freie Hand haben, Politik machen, wenn sie denn auch aufgeklärte Politik, sie sind nicht mehr abhängig, aber er war lange in Diensten von BlackRock. Er war BlackRock-Chef in Deutschland. Es ist doch hoch bemerkenswert, dass Larry Fink, der BlackRock-Chef globaler Art, mittlerweile längst sagt, wir müssen auch auf ökologischen Eigentumsverlust, sie sind ja die größten Eigentumsverwalter, wir müssen dem ein Stück weit Rechnung tragen. Merz hat das nie getan. Für den war Klimapolitik immer klimbim. Die große Frage wird sein, kann Merz eine Kraft sein, die auch sagt, wir müssen dem Kapital dieser progressiveren Art Rechnung tragen. Wir dürfen nicht immer nur auf die alte Industrie setzen. Das ist dann die entscheidende Auseinandersetzung. Und ich glaube, davon wird auch abhängen, ob die Grünen überhaupt was schaffen. Es wird nicht nur an den Grünen hängen. Die Grünen werden sehr, sehr, sehr klug optieren müssen und sie werden sehr an diesen Fragen zu arbeiten haben.
Maja möchte wissen, wie bewertest du es, dass sich Herr Amthor mit Neonazis in Mecklenburg-Vorpommern hat ablichten lassen?
Hat er das? Ja, ich wusste, das doch gestehe ich. Ich wusste, wann, was waren das?
Ja,
ich
war ja vielleicht es, doch, ja. Es war ein Foto, das jetzt vor ein paar Tagen rumging. Das war bei einer Reit- oder Pferdesportgeschichte. Da gab es so ein Foto, wie Politikerfotos so sind. Stand er in einer Reihe mit zwei, drei Menschen und mindestens einer von denen hatte so ein T-Shirt an mit einer relativ eindeutigen Neonazi-Symbolik. Und Herrn Amthor war das gar nicht so bewusst gewesen. Gut, ist sozusagen nicht an.
Ich finde es schwierig, weil ich meine, man muss sich vorstellen, ich habe jetzt nicht da, was für ein T-Shirt war es, was war das Torsteiner, was weiß ich, dieses. War ein richtiges Nazi mit Emblem.
Es war ein Wort, ein Schriftzug, der sozusagen aber unter Menschen, die sich politisch ein bisschen auskennen, sozusagen ein Slogan, ein Tarnbegriff, wenn man so will, ein Bekenntnisbegriff dieser Neonazi-Szene ist.
Ich meine, das hätte er sicherlich, aber da muss man sagen, so sehr man vieles Beamte sehr kritisieren kann, auch die Tatsache, dass er sofort wieder aufgestellt wurde, er hätte ja ein paar
Mal... Ja, warum hat er das eigentlich überlebt, diese Korruptionsaffäre?
Naja, aber ehrlich gesagt, die Konkurrenz, manchmal ist das brutal, aber die Konkurrenz der CDU, CSU und die Frage des Potenziellen, das spricht übrigens gegen das gesamte Klientel in der Partei, offensichtlich so schwach war, dass kein Herausforderer im Raum war, der gesagt hätte, ich bin zumindest ähnlich chancenreich, dass sie ihn abgeräumt hätten. Das muss man sich übrigens bewusst machen bei all dem. Ein Amthor ist offensichtlich, und das macht die Dramatik vielleicht besonders deutlich, ist offensichtlich so solitär nach wie vor in Mecklenburg-Vorpommern, dass keiner in der CDU, immerhin haben sie ihn abgerufen von der Wahlchance als Ministerpräsidentenkandidat. Ja. Wer weiß, ob er nicht in 4 Jahren antritt, wenn vielleicht Malu Dreyer was ganz anderes geworden ist. Aber ich will damit sagen, das alleine zeigt die eigentliche Problematik. Die Figuren sind so schwach und das sieht man übrigens in der CDU in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise. Da gab es immer nur Herrn Café. Es gab vielleicht noch Herrn Rehberg, ne? Das ist der finanzpolitische Sprecher und Ziehvater oder Förderer von Merkel ein Stück weit. Also will sagen, da ist nichts. Das ist zum Teil auch Steppe. Christ, und deswegen bleibt ein Amthor immer noch so etwas wie ein Hoffnungsträger. Und eines muss man ihm, deswegen will ich das wenigstens sagen, ich habe das Bild, war wahrscheinlich auch in der Zeit meines Urlaubs, hab's nicht gesehen. man muss ihm eines zugute halten, gerade was die Nazi-Frage und die Frage gegen rechts anbelangt, hat er im Bundestag eigentlich ganz gut und ordentlich ausgeteilt, auch gerade gegen die AfD. Also da wird man ihm nicht sagen können, dass er bis dato nur gekuschelt hätte. Das wäre, glaube ich, nicht fair. Hat er ziemlich ausgeteilt.
Ja. Ja, aber gehört jemand, der, ich meine, es gab nun mal diese Korruptions- und die Aktienaffäre und so, selbst wenn er sagen, ja, ich habe hier die Option gar nicht angenommen. Und ein Stück weit scheint er sich ja auch immer mit seiner gefühlten Jugendlichkeit rauszureden. Gehört so jemand eigentlich wirklich immer noch, deiner Meinung nach, als Hoffnungsträger in den Bundestag?
Na, er muss kein Hoffnungsträger sein, aber ich halte es da ganz banal bei all diesen Fragen. Wir könnten gleich weitermachen. Wird Frau Giffey eine gute Bürgermeisterin von Berlin werden? Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass sie gewählt wird, um es deutlich zu machen. Ich glaube ziemlich sicher, dass sie gewählt wird, aber ich nehme es wohl an, obwohl ich mir da auch anderes vorstellen könnte. Aber ich befürchte, meine lustigerweise alte Mitstudentin, Bettina Jarasch, mit der ich lange Politik studiert habe, die ja die Kandidatin der Grünen ist, sie wird von kaum jemandem gekannt. Es ist noch immer die Bettina, die lange Zeit eben gut lag. Sie lag, ich weiß nicht, wie momentan, ich müsste mal gucken, vielleicht kannst du, ich weiß nicht, wie die Werte sind, vielleicht weiter, wisst ihr es mal. Bettina Jarasch lag eine Weile sogar mit den Grünen vor der SPD. Das hatte aber auch mit dem Hype oder beziehungsweise mit dem Aufschwung der Grünen insgesamt zu tun. Ich befürchte, dass mit dem in den Keller rauschen der Bundespartei auch die Grünen in Berlin in den Keller rauschen. Und ich nehme an, dass Frau Giffey gewählt wird. So, jetzt kann man sich daran stoßen, dass sie den ganzen Kladderadatsch mit ihrer Doktorarbeit hinter sich hat. Viele haben das ja gewaltig getan. Ich habe was ganz anderes gesagt. Solange die Leute wissen, sage ich ganz ehrlich, auf wen und sie sich einlassen. Und sie bei Giffey ganz genau wissen, die Berlinerinnen und Berliner werden die Wahl haben. Sie wissen einerseits, die hat mal irgendwann eine Doktorarbeit geschrieben, bei der keineswegs alles in Ordnung war. Vielleicht nicht ganz so viele nicht benannte Zitate wie bei Baerbock, es waren wahrscheinlich sogar noch viel mehr, aber es waren aber nicht so dumm einfach abgeschrieben. Also sie hat aber dann auch schlecht Zitate, aber es reicht. Es war ja offensichtlich, der Doktor wurde aberkannt und es war übrigens auch eine andere, da muss man sie wieder in Schutz nehmen, es geht ja bei ihr nicht um eine Doktorarbeit. Also bei Giffey ging es wirklich um, ja, in gewisser Weise ja die Erschleichung oder wie man es nennen will, das Erschreiben einer Auszeichnung, die ihr nicht zusteht. Okay, das weiß man, aber auf der anderen Seite weiß die Berliner Bevölkerung auch, so ahnt sie oder so glaubt sie zu wissen, was sie an ihr haben könnte. Vielleicht eine umsetzungsstarke Sozialministerin. Also will sagen, und offensichtlich wird die Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern, die Herrn Amthor wählt, auch annehmen, ach, das ist ein kecker Kerl, der reißt die Klappe für uns auf, der macht Politik für Mecklenburg-Vorpommern. Also solange wir, da gehe ich immer an den Punkt, die Bevölkerung kriegt die Politiker, die sie verdient. Wenn auch
ja,
keine
aber das
anderen,
ist, ich meine, ja, da, ja? Ist, das ist doch genau der Punkt.
Ja. Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja aber mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Wenn es so ist, wie du es jetzt beschreibst, und so, ja, kriegen die Politiker und solange sie wissen, wenn sie da haben, ist alles gut. Das schafft doch aber, das ist sozusagen eine self-fulfilling prophecy, weil damit schaffst du eine politische Klasse, wo die Bürger dann wieder sagen können, seht ihr, wir sagen es ja immer, Politik ist ein schmutziges Geschäft.
Und damit machen es all die Bürgerinnen und Bürger es sich jedes Mal viel zu leicht. Und das ist meine Stoßrichtung. Ich sage, das ist das Einige, was ich als ein Problem ansehe. Ich bin mit unserer politischen Klasse ja nun wahrlich nicht zufrieden. Daraus mache ich ja gar kein Hehl, aber ich muss mich doch sogar selber an die eigene Nase fassen. Ich frage auch in meinem Schuljahrgang jedes Mal, wenn ich auf Klassentreffen bin. Ich hätte dieses Jahr 35, das wäre schön gewesen, ist aber leider ausgefallen wegen Corona. Hatte mich sehr drauf gefreut. Wir feiern alle 5 Jahre. Tolle Schulkameradinnen und Kameraden von mir machen das jedes Jahr. Aber da frage ich mich rum, 150 Leute roundabout, keiner von uns ist in die Politik gegangen. Keiner. So, also will sagen, solange, mal ganz hart gesprochen, eine Bevölkerung nicht in größerem Maße bereit ist, sich die Hände schmutzig zu machen, sag ich noch viel zugespitzt, dann bin ich über eine Frau Giffey sogar recht dankbar. So, das ist das Problem. Und ich sag mal, ich will jetzt nicht genauer darauf eingehen, offensichtlich hat die Berliner Politik und Partei nicht allzu viel anzubieten. Und ich weiß auch nicht, ob Kevin ein besseres Ergebnis, Kevin Kühnert, also das ist das Problem. Und solange wir nicht, wir können alle lamentieren. Das ist übrigens auch wieder die Frage der Autorität. Ich bedauere ja, dass wir keine besseren haben, aber die Frage fällt natürlich auf uns alle zurück. Ich werde ja sogar manchmal durchaus gefragt, ich halte mich eigentlich für denkbar schlecht, ich bin ja viel zu frank und frei, um ein guter Politiker geworden zu sein, glaube ich auch nicht, dass ich in der Lage gewesen wäre, aber manche fragen einen natürlich schon mit gewissen Berechtigungen, ja, warum macht ihr nicht und so weiter, ja, das frage ich die anderen, das frage ich die Bürgerinnen und Bürger auch, die ständig nur meckern. Das ist das Problem. Und das ist übrigens, trifft übrigens am allermeisten eine Presse oder ein Teil der Presse, natürlich zuallererst die Springer-Presse, die alles nur immer auf die Politiker abwälzt. Das ist ja, also es gibt bei diesem Haus keinerlei Bereitschaft, mal selber sich zu fragen, was haben wir beispielsweise in klimapolitischer Hinsicht gewarnt, was haben wir in Fragen der Flut? Nichts. Es ist immer nur das Kloppen auf die Politik. Also wir müssen schon, und da liegt der Hase im Pfeffer, solange wir das in dem Maße betreiben, auch dabei auf dich zurückgeschossen, solange wir auch das gegenwärtige Angebot nur kritisieren und nicht zurückfragen, ja, warum machen wir es denn nicht besser? Wenn wir das immer betreiben, dann ist das die Politik derer, die eigentlich letztlich die Politik klein halten wollen. Und das ist das Letzte, was ich will, weil ich glaube, das ist die einzige kardinale Frage. Wir spielen mit einer schwachen Politik nur denen in die Hände, die überhaupt keine Veränderung wollen. Wir brauchen starke Politiker, wir brauchen starke Parteien, damit die Großen, ja, das sind revolutionäre Umwälzungen, die wir brauchen. Also, nur als ein Beispiel, wenn wir, wurde gestern nochmal so schön, ich glaube bei Ilner macht es Lauterbach nochmal so schön klar. Wir haben in den 30 Jahren von 1989 bis heute, 32 Jahren, haben wir 40% CO2 reduziert. Und übrigens 20%, wie wir alle wissen, nur wegen des Abbaus Ost. Es war kein Aufbau, lustigerweise. So CO2 war es so. Wir müssen in den nächsten 15 Jahren 60 weitere Prozent reduzieren. Das ist eine Revolution. Und wenn wir das nicht in einem Maß und deswegen auch immer mein Beharren auf Autorität der Politik in Gänze, aber leider ist sie von Personen nicht zu trennen, wenn wir das nicht mit starken Figuren untermauern, dann schaffen wir nichts. Und ich befürchte leider, Herr Laschet ist diese Figur nicht.
Wird gefragt, ob du das nicht doch skandalös findest, wenn Menschen, Persönlichkeiten oder Personen wie wegen mir Giffey oder so, die man auch Betrügerin nennen darf, wenn man jetzt mal ein bisschen scharf guckt auf ihre Promotion, dass die sozusagen politische oder Repräsentantin dieses Bundeslandes Berlin, der Bundeshauptstadt damit werden kann. Ist das?
Ja,
spielt Moral da keine Rolle für dich? Oder?
Nein, das tut es ganz und gar nicht. Sie spielt eine Rolle. Aber ich muss mich doch trotzdem fragen, ich könnte jetzt natürlich mit der Skandalisierung an die SPD herantreten und sagen, habt ihr denn nichts Besseres zu bieten? Das ist wahr. Könnte man sich fragen. Übrigens bei Amthor genauso. Ist die gleiche Frage. Deswegen passt diese Fragestellung. Ist immer die gleiche Frage. Aber ich sehe mich da gar nicht imstande oder besonders berufen zu sagen, ich treffe die Auswahl. Das macht ja unsere Demokratie aus. Ich würde sogar so weit gehen, ehrlich gesagt. Das würden dann diese Teile als zynisch begreifen. Aber ich würde so weit gehen zu sagen, okay, das ist leider Demokratie. Wenn unsere Demokratie vielleicht sogar ein Schlitzohr wie Amthor, nehmen wir es mal da in Mecklenburg-Vorpommern, besonders als begabt erachtet, um die Interessen Mecklenburg-Vorpommerns durchzusetzen, dann wird man ihn wohl wählen. Oder um es noch viel historischer zu machen, warum hat man eigentlich in Bayern, wir haben häufiger, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, Herrn Strauß so geschätzt? Weil die Bayern natürlich gesagt haben, das ist ein Hund. Der weiß in aller Hinsicht, dem haben sie durchgehen lassen, dass er, da wussten die im Zweifel sogar immer, dass er einen Teil in die eigene Tasche wirtschaftet, dass er, dass er Amigo-Politik betreibt. Es war ihnen zuallererst wichtig, dass er auch den Wohlstand Bayerns mehrt. Und jetzt kann ich mich darüber erheben, das tue ich. Ich finde das moralisch anstößig. Man könnte bei Giffey übrigens noch mehr finden. Man könnte aber bei Olaf Scholz spielend seinen Wirecard-Skandal benennen. Ohne Frage. Ist wahrscheinlich in der politischen Dimension vielleicht weit größer als die blöde der Lachanfall von Laschet und auch seine Petitesse. Wir erinnern uns die Geschichte mit seinen, die ich immer besonders schön finde, ne? Die Geschichte, er war ja 10 Jahre Tutor und hat seine schönen Arbeiten bewertet. Einmal verliert er sämtliche Arbeiten, anstatt es einzugestehen, sagte, ich gebe jetzt allen Noten. Dummerweise ist es daran gescheitert, dass er Noten gegeben hat an 2 Leute, die nie mitgeschrieben haben. Also das sind natürlich Sachen, bei denen du sagst, also das ist übrigens natürlich schon eine Sache, die eigentlich auch die Ernsthaftigkeit ein Stück weit in Frage stellt. Aber das Versagen von Scholz, Wirecard, meinetwegen auch die Hamburger G20, das Scheitern seiner G20, des G20. Also da gibt es auch Dinge, bei denen man sagen muss, ja, diskreditiert das. Ich finde das nicht zuträglich. Ich finde, wir müssen leider dann sagen, entweder bieten wir Besseres auf. Ich kann das alles fatal finden, tue ich. Ich würde auch sagen, ein Andi Scheuer hätte längst zurücktreten müssen. Aber wenn es denn zur Wahl kommt, ist die Wahl eigentlich nur ein Stück weit auch eine Messlatte für die geistige Haltung dieser Bevölkerung. Deswegen trifft dieser Satz es immer. Die Bevölkerung hat die Politiker, die sie verdient. Wenn die Berliner Bevölkerung der Meinung ist, wir wollen lieber Frau Giffey, da wissen wir, was wir haben, die ist durchsetzungsstark, so werden einige sie wahrnehmen. Und also wählen wir sie, dann ist es das offensichtlich, was die Mehrheit in Berlin will.
Du begreifst dich, Albrecht von Lucke, als politischer Analytiker, nicht auch ein Stück weit als eine moralische Instanz?
Nein, überhaupt nicht. Wie soll ich eine moralische Instanz sein? Ich finde, ich habe ja meine moralischen Wertmaßstäbe, die benenne ich ja auch ganz klar. Ich würde zum Beispiel sagen, dass ich für eine viel entschiedenere Politik bin in der Klimafrage, in der Frage, was für Dinge sind zulässig. Ich würde die Frage viel radikaler natürlich stellen, das tut ja auch Fridays, wenn Sie zum Beispiel die Frage aufwerfen, auch ganz konkret, ist E-Mobilität das, was uns rettet? Ist ja momentan das einzige Credo. Ich halte es natürlich nicht für die Rettung. Ich glaube, wir richten verheerenden Schaden in Lateinamerika an. Wir müssen viel grundsätzlicher fragen, wie stellen wir uns völlig um? Wie gehen wir vom Individualverkehr mit? Da würde ich mir viel mehr Radikalität, und das hat ja auch mit Moral zu tun, Radikalität und Traute beispielsweise auch einer grünen Partei in Berlin vorstellen können. Also die Frage, Autos weitgehend raus aus Berlin, also aus Städten raus, das ist, da halte ich mich für moralisch durchaus gepolt, aber eine Instanz, ich bin einer von 80 Millionen Deutschen der Bevölkerung einer vielleicht die Hälfte der Wählerinnen und Wähler, also das ist ja nicht die entscheidende Kategorie, und ich finde es manchmal, und das deswegen bin ich so scharf, ich finde es vermessen, und ich sehe manchmal den Fehler ja gerade auch der Medien darin, und deswegen immer wieder Springer, die mit einer Rigorosität gegen Politiker schießen, sie aburteilen und sie auch eher schwach machen, obwohl sie natürlich selber moralischen Ansprüchen in keinster Weise genügen.
Deine Position, dass du sagst, unmoralisch ist weniger eine geschummelte Doktorarbeit, unmoralisch ist vielmehr mangelnde Radikalität beim Angehen von Klimathemen?
Nein, das ist nicht, du hast ganz recht, mir ist der Begriff der Moral in dem Fall nicht der geeignete. Ich würde sagen, geboten, nenn es geboten, ich finde nicht geforderlich, historisch erforderlich, auch übrigens, wenn man es mal moralisch betrachtet, wir hatten ja diesen enormen Streit, den hielt ich übrigens auch für ganz fatal, die Grünen sind natürlich dann in Verteidigung von Baerbock quasi, haben sie die Flucht, du kannst dich erinnern, die Flucht nach vorne angetreten, dann kam dieser Wahnsinnssatz von Krischer, dem stellvertretenden Versuch, Laschet ist verantwortlich für die Toten der Klimapolitik der CDU-CSU. Ein ganz dummer Satz, aber man muss natürlich trotzdem, und ich will auch nicht personalisieren, aber die Frage muss erlaubt sein, wie scharf schießen wir, auch unter moralischen Gesichtspunkten, gegen eine Politik, die klimapolitisch nicht das Erforderliche macht und damit natürlich Lebenschancen von Menschen verunmöglicht. Also ich will damit deutlich sagen, ich will das Fehlerhafte nicht der gegenwärtigen Politik nicht, ich halte es für nicht klug, das Fehlerhafte zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen, denn auch selbst die Gescheiterten, nenne es Frau Giffey, obwohl ich deren Politik zum Teil durchaus nicht nur gutiere, die ja eigentlich ziemlich konventionell ist, was Verkehrspolitik, ökologische Politik ist in Berlin, aber selbst die können in der Lage sein, die vernünftige, die gebotene Politik machen. Also dieser Maßstab ist mir dann eigentlich der wichtigere.
Ja. Gut, jetzt bitte ich dich mal, die Stöpsel ins Ohr zu machen.
Toll.
Haben wir noch, warte mal, ich nehme mal dieses.
Oh, das ist toll. Ja, gut. Alles super. Ich höre jetzt.
So, ich hoffe, ich habe das Zeichen richtig verstanden. Hallo, wer ist denn da?
Ja, hallo, hier ist Johanna.
Johanna?
Ja, genau.
Herzlich willkommen, Johanna. Du bist die sich heute traut.
Genau. Gut. Ich habe mir gedacht, ich ergreife die Initiative, wenn ich
kein
anderer nutzen möchte.
Ganz toll.
Was möchtest du wissen, fragen, sagen, einwenden?
Also ich teile eigentlich halt auch überwiegend so die Position von Albrecht. Auf jeden Fall zwar jetzt nicht auf Markus Söder bezogen, aber ja, also das lässt dann halt irgendwie alles ein wenig so aufgeschmissen fühlen. So, man weiß halt auch nicht, wen man wählen soll und ja, ob ihr da irgendwie eine Idee hättet, ja, wie man da am besten das geringst schlimme Übel oder sowas wählen kann.
Du möchtest jetzt sozusagen von Albrecht eine Wählerinnenberatung haben? Ist das so?
Ja, also ich weiß nicht. Also die Kandidaten im Allgemeinen finde ich halt eigentlich auch alle nicht unbedingt kanzlerfähig so. Und die Programme sind halt irgendwie auch so, ja, das lässt einen halt irgendwie so aufgeschmissen fühlen. Ich weiß auch nicht so. Also wenn man sich jetzt halt auch auf so sozialpolitische Sachen eher konzentrieren wollen würde oder sich das wünschen würde, ja, weiß ich nicht, da findet man halt bei der SPD halt auch wohl Punkte, aber ich weiß nicht, also die haben halt auch nicht überzeugt in den Sachen davor so gesehen.
Mhm. Sag noch mal, wie alt du bist, Johanna?
22.
22, okay. Albrecht.
Ja, vielen Dank, Johanna. Ich freue mich schon mal sehr, dass du
die musst du drin behalten, vielleicht.
Entschuldige, ich behalte sie gerne, weil Johanna weiterspricht, genau. Ja, ja. Aber ich verstehe, ich kann mich auch so gut verstehen. Ja. Johanna, du verstehst mich jedenfalls auch, denke ich. Ich freue mich sehr über deinen Anruf und ich will da durchaus blank ziehen und deutlich machen, warum ich ganz ehrlich und vielleicht auch sogar jetzt noch leichter für eine gewisse Wahl plädiere. Das ist vielleicht für einen Journalisten eher untypisch, aber ich sage es trotzdem. Die Grünen machen es einem in gewisser Weise leicht. Weil es geht gar nicht mehr in meiner Einschätzung um die Kanzlerschaft. Es geht um die Frage, ob sie noch stark genug sind, um die Politik, die ich gerade, weil du so jung bist, als die dann doch Gebotene ansehe, übrigens auch sozialpolitisch, aber auch in Gänze in der Freiheitsfrage. Wie viel Freiheit hat die zukünftige Generation überhaupt noch Politik zu machen? Das ist ja die Entscheidung, die das Verfassungsgericht getroffen hat, die gesagt hat, wir müssen klimapolitisch mehr machen in der Gegenwart, damit wir nicht in 15 Jahren so rigide durchregieren müssen, also richtiggehend autoritär, mit Vollbremsung, so war der Begriff. Damit das nur möglich ist, brauchen wir eine entschiedene Klimapolitik. Und da ist es ganz schlicht. Deswegen würde ich bei aller Kritik, das sei auch vielleicht nochmal an der Stelle deutlich gesagt, ich wollte eben keineswegs von der Wahl der Grünen abraten. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, gerade weil ich nicht glaube, dass sie Kanzlerin werden, ist es eher, und das macht es wiederum leichter. Das ist übrigens eine Chance. Sie werden übrigens auch in der Strategie umstellen, tun das übrigens auch schon. Deswegen gilt es meinem Eindruck nach unter klimapolitischen Gesichtspunkt, gerade für die jüngere Generation, die Grünen dann doch so möglichst stark zu machen, damit sie in einer schwarz-grünen Regierung, wahrscheinlich unter Laschet, dann doch am meisten durchsetzen können. Das hielte ich im Interesse der jungen Generation oder der, sagen wir mal so, der aufgeklärten Kräfte, die nicht nur auf Gegenwartskonsum zielen, also ich höre das oder meine das bei dir rauszuhören, auch die soziale Frage, das hielte
ich... Ja, die überwiegt bei mir, glaube ich, halt auch sogar eher als wie, also klar, das Klimapolitische steht halt außer Frage, dass das halt auch eigentlich komplett außen vor steht, aber so, wenn man jetzt, sag ich mal, akut durch die Corona-Sachen und generell.
Ich glaube, dass wir,
Rahmenbedingungen so nicht wirklich, wirklich gut leben kann, sag ich mal so, da man halt auf jeden Fall echt sehr immerhin ansteht, auch als junger Mensch sowieso halt, aber auch. Und dann kommt das halt nochmal mit dem Klima hinzu, so, aber.
Naja, ich glaube bloß, weißt du, Johanna, ich glaube, man könnte jetzt ja sagen, okay, sozialpolitisch, da werden sich also SPD und dann Linkspartei natürlich wieder einen klassischen Überbietungswettbewerb liefern.
Ja, also das finde ich halt auch so schade mit der Linkspartei halt eigentlich.
Ja, ich sage sogar also, im Ernst.
Das macht einen so,
Ja, eben. Das empfinde ich nicht als befriedigend und ich sage ganz ehrlich, die eigentliche sozialpolitisch entscheidendste Frage für deine Generation ist sicherlich auch die klimapolitische Frage. Wir werden, wenn wir diese Frage nicht angehen, und das geht auch sicherlich nicht nur deutschlandweit, sondern es wird auch europäisch in den nächsten Jahren etwas notwendig sein, weil wir brauchen auch die Kraft und die Power, die über einen nationalen Ritt hinausgeht. Ohne einen Angang in der klimapolitischen Frage werden auch die sozialen Fragen immer dramatischer werden. Wenn hier nicht irgendwas passiert, und deswegen glaube ich, brauchen wir schon eine starke ökologische Fraktion, dann wird uns auch sozialpolitisch diese Krise massiv einholen. Also denken wir dran, auch das, was uns jetzt als soziale Fragen natürlich mit der Flutkrise begegnen, das sind ja ungeheure Kosten. Ja, zynischerweise könnte man natürlich sagen, okay, das sind alles auch Investitionen, die in die deutsche Industrie getätigt werden müssen. Also wir werden jetzt Milliarden aus, wir sind also auch unwahrscheinliche Investitionsprogramme. Ja, die sämtlichen Häuser, die abgerissen sind, die werden wieder Kühlschränke brauchen. Und das ist aber natürlich nicht unser Ansatz. Es sind ungemeine soziale Schäden, die auftauchen. Also eine gute Sozialpolitik kann nur eine ökologisch präventive, vorsorgende Politik sein. Deswegen würde ich diesen Unterschied gar nicht so durchgehen lassen. Ich würde sagen, da ist für euch eigentlich als junge Generation die Frage nicht gleich beantwortet, aber doch ziemlich klar, es muss an der klimapolitischen Front ungemein viel passieren.
Ja, aber angenommen, also ich wohne jetzt auch sogar in NRW, aber bin halt glücklicherweise auch nicht irgendwie in den betroffenen Gebieten. Aber da hat man sich halt auch schon gedacht, wenn es halt eigentlich jedes zweite Kommune hätte treffen können, so kann man halt froh sein, dass man nicht dazu gehört. So. Mhm. Aber angenommen, so alle, die, keine Ahnung, die in Hartz IV leben oder generell super wenig Einkommen haben und Grundsicherungen oder was weiß ich nicht halt beantragen müssen, was machen die denn jetzt gerade aktuell? So, ich meine, die sind ja sowieso schon immer echt sehr am Existenzminimum am Kratzen so. Und ich weiß nicht, also wenn man dann jetzt auch noch solche und Hochwasserschäden hat, dann das zu bezahlen, ist natürlich auch nochmal unmöglich. Aber so, ich weiß nicht, also wenn ich mir das jetzt mit den Grünen, ich habe das beispielsweise mit dem Ausgleich auch nicht verstanden. Ich selbst fahre kein Auto, habe nicht mal einen Führerschein bis jetzt. Mhm. Also benutzt nur Bus und Bahn. Und früher, als ich noch ein Kind war, gab es das auch nicht, dass man irgendwo abgeholt worden wäre oder so. Da ist man auch schon immer mit dem Fahrrad oder mit dem Bus gefahren, so ganz normal. Aber weiß ich nicht, ich wohne halt auch nur in einer Mietwohnung und die hat halt leider auch so eine Gasboilerheizung. Das wird für mich halt auch super teuer dann nochmal werden, obwohl man ja auch dann sogar eigentlich einen kleineren CO2-Fußabdruck hätte. Fliegen bin ich auch erst einmal in meinem Leben und finde ich auch gar nicht so schön, also müsste ich auch gar nicht nochmal machen. Aber so weiß ich nicht, dass wie die das ausgleichen wollen würden, das verstehe ich auf jeden Fall auch nicht und finde ich es irgendwie dann auch schwierig, wenn dann gesagt wird halt irgendwie, versteht man ja sowieso nicht, das braucht man hier nicht erklären oder so. Ich glaube, das war auch bei irgendeinem Pressedingens mal von den Grünen auch.
Da war es halt auch schwierig. Moment, bitte, Albert. Johanna, höre ich bei dir da so etwas durch, wie die Befürchtung, dass man sagt, ja, diese Art von grüner Nachhaltigkeits- und auch Klimapolitik ist dann wieder eher was für diejenigen, die sich das leisten können und diejenigen, die sich das nicht leisten können, im Grunde, wenn man so will, dass das untere Drittel von der Einkommenssituation her der Bevölkerung, für die ist das nicht, die sind dann die wirklichen Leidtragenden. Ist es das, was sozusagen deine Priorisierung der Themen und des Sozialen ausmacht? Verstehe ich das richtig?
Ja, also bei mir liegt es halt auch wahrscheinlich auch daran, dass ich halt auch selber jetzt halt nicht unbedingt in so super guten Verhältnissen lebe oder auch früher nicht unbedingt, aber ja, man versucht halt alles, aber ja, ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall schon, ja, ist richtig gedeutet. Also da fühle ich mich halt irgendwie nicht richtig angesprochen, so, also weiß ich nicht.
Nein, ich finde das auch absolut richtig. Du legst total den Finger in die Wunde. Das ist das ganz große Problem der Grünen gewesen. Das würde ich Ihnen auch im Inhaltlichen ungemein zum Vorwurf machen. Sie sind ja regelrecht in die Falle gelaufen. Muss ich bewusst machen, die Grünen waren so ehrlich, man denkt fast an, der Ehrliche ist der Dumme, sie waren die einzige Partei, die klar gesagt hat, was zum Beispiel die CO2-Besteuerung kosten würde. 16 Cent pro Liter Benzin mehr. Ja, die anderen haben das gar nicht gesagt, obwohl es bei ihnen auch 15,5 Cent wären, also nur einen halben Cent weniger. Aber die Grünen haben, indem sie sich ehrlich gemacht haben, sofort die von dir aufgeworfene berechtigte Frage in den Raum gestellt. Ja, wer entlastet die, die das Auto brauchen? Du brauchst noch nicht mal, oder macht's noch dramatischer. Und jetzt kommt dieses Dilemma mit dem Energiegeld. Das ist ja das, was du ansprichst, das von den Grünen selber nicht so erklärt werden konnte, dass klar wurde, und das ist ja der Fall, dass sie eigentlich einen sozialen Mechanismus des Ausgleiches haben, gerade für diejenigen, die wenig Energie verbrauchen. Also, das ist ein Phänomen, wo man den Grünen wirklich den Vorwurf machen muss, dass sie die Sensibilität, gerade bei den sozial Schwachen deutlich zu machen, ihr gewinnt eigentlich von einer CO2-Besteuerung, weil ihr gerade wenig verbraucht. Ihr habt was davon. Das haben sie vollkommen vernachlässigt und das hat ihnen natürlich auch zutiefst geschadet. Darüber ist das Ergebnis in Sachsen-Anhalt so schwach geworden, darüber ist ein Dämpfer aufgekommen und ich würde dir da recht geben, trotzdem ändert es leider nichts an der Tatsache, für mein Verständnis, dass die soziale Komponente der Klimapolitik verkannt wird. Es ist das große Dilemma, dass die Grünen an diejenigen, ich sag's mal zugespitzt, für die Angst vor dem Monatsende größer ist als die Angst vor dem Klimakollaps. Und da gibt es ja viele. Denke an die ganzen, die zu den Tafeln müssen, weil sie kaum zur Rande kommen. Dass sie diejenigen, für die Angst in der Gegenwart schon so groß ist, dass sie die nicht hinreichend erreicht haben. Also das müssen sie schaffen. Sie müssten mehr deutlich gemacht haben, vielleicht ist es jetzt schon fast zu spät, dass auch ihre Klimapolitik eigentlich denen zugutekommt, die gegenwärtig sozial schwach sind.
Aber das finde ich ist halt auch das Schwierige. Ich meine, klar, die Menschen, die vielleicht auch zur Tafel gehen müssen und generell die etwas schwächer gestellte Schicht so gesehen, die, ja weiß ich nicht, die könnte doch davon auch super angesprochen werden, wenn es dann, ich weiß nicht, ob das jetzt halt irgendwie immer nur von der Partei Die Linke gefordert werden kann, aber auch mit dem CO2-Ausstoß von Konzernen und Unternehmen und sowas. Also wieso geht man da nicht einfach mal mit einer anderen Herangehensweise an, als wie dann mit komplizierten Systemen, die sowieso dann eigentlich wieder keiner mehr versteht, die man nicht einfach erklären kann, wo man sich echt viel mit befassen muss, damit man es wirklich verstehen würde auch. Und viele Menschen haben da ja dann auch gar nicht die Zeit zu und vielleicht auch gar nicht mehr die Lust, aber würden gerne irgendwie was wählen, was natürlich auch die Umwelt schützt oder für Klimaschutz ist, aber man halt komplett nicht erreicht wird, so gesehen. Also das frage ich mich, ob man das irgendwie gar nicht sieht als Notwendigkeit oder so, weil eigentlich müssten das ja auch wohl ziemlich viele sein, die ja dann auch tendenziell ja, eher sein können.
Johanna, ich glaube, Albrecht hat das eben ja auch schon gesagt, der Finger, den du da in die Wunde legst, der liegt in der Tat auf einem sehr wunden Punkt. Dafür danken wir dir und ja, das macht vermutlich die Frage, wie du wählen wirst, nicht unbedingt einfacher, nicht? Aber der Handlungsbedarf, der da besteht, gerade bei so einer Partei, wie die Grünen es sind, der ist, glaube ich, nochmal deutlich geworden. Dankeschön, Johanna, und ja, überleg dir gut, wen und was du wählst. Mach's gut.
Ja, wählen gehe ich auf jeden Fall.
Ja, und du weißt sicherlich auch mindestens, wen du nicht wählst. Kann ich mir
ja
vorstellen.
Ja, das auf jeden Fall auch.
Ja, da gibt's ja mehrere Parteien, die man nicht hält. Gut, Johanna, danke schön.
Ja, danke auch für eure Arbeit.
Danke sehr.
Albrecht, sag mal eben, die Angst vor dem Monatsende ist größer als die Angst vor dem Klimawandel. Ist dir das eben eingefallen oder ist das schon?
Nee, der Spruch ist gar nicht mehr von mir. Der ist gar nicht mehr von mir. Ich habe ihn auch schon mal geschrieben. Also das ist glaube ich, gar nicht. Danke dir für die Originalität, die du mir unterstellst. Nein, der Spruch ist glaube ich, ich habe ihn nicht kreiert. Ich habe ihn, glaube ich, schlichtweg abgekupfert. Ich habe ihn schon mal gehört.
Ja. Aber
und doch selber schon mal geschrieben. Vielleicht sogar in dem Text.
Ja. Aber das, was Johanna da beschrieben hat, ich glaube, dass das in der Tat für Menschen entweder die A selber sozial empfinden, um das mal so zu sagen, oder selbst Entschuldigung, in sozial und finanziell, ich will nicht sagen Klammen, aber nicht so dollen Verhältnissen leben, ist das das ist einfach eine reale Aufgabe. Und woran liegt's, dass da du dich ja hier sozusagen als Grüner unter schwarzer Führung geoutet hast, woran liegt es, dass diese Partei, die Grünen, das so offenbar nicht auf die Reihe kriegen, das zu verbinden?
Da sehe ich zwei Punkte. Ich sehe zum einen natürlich, dass die Grünen tatsächlich, und da ist schon der alte Satz, dass sein bestimmtes Bewusstsein nicht immer so sozial sensibel sind, wie es andere Parteien sind. Sie haben eine Klientel, auch in ihrer Mitgliedschaft, auch in den Hauptaktiven, die nun gerade natürlich nicht schlechter gestellt, sondern die eben besser situiert ist. Das ist eine klassisch bürgerliche Partei. Darüber fehlt in manchen Punkten natürlich die soziale Sensibilität. Das ist sicherlich der Fall. Also sie sind nicht von Hause aus gepolt, immer das mitzudenken. Wobei, und jetzt kommt's, inhaltlich das durchaus aufgehoben ist. Es gibt ja das Energiegeld. Sie haben es aber offensichtlich zum Teil so wenig verinnerlicht, dass sie es auch gleich bringen müssen. Daran sind sie gescheitert, dass sie den Vorbehalt ausräumen müssen. Und jetzt ist das Zweite, weil es natürlich eine Kampagne gibt, die schon lange gegen die Grünen getrieben wird. Das ist die grüne FDP. Die sind sozial hoch unsensibel. Das hat eine gewisse Berechtigung an dem Punkt, dass man schon auch in einer gewissen historischen Ungerechtigkeit sprechen muss. Die Grünen haben genauso wie die SPD Hartz IV damals durchgebracht. Es ist ihnen aber nie auf die Füße gefallen. Die SPD ist, wie wir wissen, an Hartz IV.
Es
bisschen. Aber die Grünen haben, denk mal dran, ich weiß gar nicht, die Wahl, ein bisschen, es gibt Teile der Grünen, der alten Grünen, die das reklamieren, aber man sieht durchaus eine Spaltung, den größten Schaden an Hartz IV hat die SPD genommen, weit größer. Und dann kam die Spaltung in SPD und Linkspartei, will sagen, die Grünen haben sich an dem Punkt immer ziemlich aus der Affäre gezogen. Und trotzdem haben sie ja, das muss man ihnen ja zugutehalten, sie haben die soziale Frage intus, aber sie haben sie nicht gut artikuliert. Und insofern laufen sie eben genau dieser Kampagne quasi ins Messer, und das ist in dieser Wahl beispielhaft passiert, wo es ganz deutlich heißt, das ist die Partei der Besserverdienenden. Denk mal an die Sache beispielsweise auch, diese Riesenkampagne, die Bild-Zeitung Anfang letzten Jahres fuhr gegen die Grünen, oder war sogar dieses, natürlich Quatsch, das war Januar dieses Jahr, nein, das war das letzte, glaube ich, schon nicht. Genau, das war vor Corona, diese Riesen-Nackensteak-Debatte. Die Grünen wollen uns unser Nackensteak nehmen. Oder die gleiche Sache Veggie Day. Es ist natürlich immer die gleiche Stoßrichtung. Ihr könnt euch das ja leisten. Ihr Gutsituierten könnt euch's leisten. Deswegen auch das Infame, und das ärgert mich bei Wagenknecht ebenso ungemein. Wagenknecht versucht ja ganz geschickt, das macht übrigens die AfD in ähnlicher Weise, das weiß ich auch sehr genau, deswegen sagt ja Gauland immer, kommen Sie zu uns, Frau Wagenknecht, da sind Sie richtig. Die AfD versucht ja immer ganz geschickt, das Soziale und das Ökologische zu entkoppeln. Wenn also Wagenknecht davon spricht, das sind ja alles nur Lifestyle-Linke, dann tut sie so, als wäre die, das sind die Grünen, dann meint sie dezidiert, in einem neuen Buch schreibt, meint sie die Grünen, dann tut sie dezidiert so, als wäre ökologische Politik eigentlich nicht soziale Politik. Und diese Entkopplung,
findest du wirklich, oder machst du nicht jetzt auch, sagen wir mal, Wagenknecht Strohmann auf, weil Sarah Wagenknecht, bei allem, was man zu ihr kritisch sagen kann, sie bezieht das ja nun weder auf die Grünen insgesamt, noch auf den Flügel diesen gesamten Flügel ihrer Partei, sondern sie beschreibt eine Tendenz von linker Politik, auch ökologischer Politik, die es ja realiter gibt.
Ja, sie meint es aber in ihrem Buch, ich habe das Buch ja, gelesen und nicht nur gelesen, sondern auch besprochen, sie meint es dezidiert in weiten Teilen. Oder anders ausgedrückt, sie diskreditiert tatsächlich, und da meint sie schon sehr allgemein die Grünen und nicht nur irgendwie einen Teil, sie kritisiert ganz generell mit dem Vorbehalt, aha, das sind ja die besser Situierten, die können sich's ja leisten, die können sich gutes Essen leisten, die können sagen, dass sie auch den Öko-Metzger oder den Ökoladen eben referenzieren. Sie kritisiert generell eine Mentalität, die diese Sensibilität aufbringt und unterstellt damit letztlich, dass es dort keine soziale Grundtendenz gibt. Und das halte ich für grundverkehrt, vor allem, weil es unterschlägt, dass natürlich eben dieser Umgang, auch anderer Umgang mit Tier, mit Landwirtschaft etc. auch eine soziale Komponente hat. Das unterschlägt sie. Das heißt natürlich nicht, und da gebe ich dir recht, ich gebe dir in einem Punkt sehr recht, es unterschlägt natürlich die grundsätzliche Frage, wie ermöglicht es man es auch den sozial Schwachen, dass sie hinreichend an dem profitieren können, was dann besser erzeugt wird?
Der Begriff der sozial Schwachen,
der ist schlecht.
Den sollten wir lassen.
Ja.
Menschen, die wenig Einkommen haben, sind deswegen nicht sozial schwach.
Also nein, das ist ja richtig. Dann nennen sie die Menschen, der ist bloß so eingängig. Ja. Ich habe ihn jetzt, also
ja,
nur
ja,
der,
ich,
du hast aber recht. Dann nennen sie eben die Menschen, wie können sich Menschen mit geringem Einkommen das leisten, was sich die besser Situierten, und das sind natürlich zum Teil die angeblichen Lifestylingen, also die Grünen, dass die sich eben weiterleiten. Das muss man natürlich darauf zur Antwort finden. Ohne deswegen grüne Ambitionen immer zu denunzieren.
Tust du nochmal bitte
gerne
deine Ohren verstöpseln?
Aber gerne.
Tust du verstöpseln?
Ich verstöpsel gerne, jetzt ist alles drin. Alles drin.
So, denn ich habe einen Räusperer gehört. Hallo, wer ist da?
Hallo, hier ist Adrian.
Adrian?
Genau. Hallo, Hans. Ja, ich habe eine Frage, und zwar, dass ja quasi die Springerpresse sehr viel politische Sachen postet für die CDU. Das heißt, dass die CDU selber gar nichts machen muss, sondern gegen die Grünen. Aber die Grünen hinsichtlich haben keine Presse, die für sie spricht. Und wenn man die Springerpresse kritisiert, dann würde man ja quasi verlaufen, dass man die Pressefreiheit verletzt. Und wenn die Grünen was sagen, dann ist das genau ähnlich. Also da frage ich mich, was können die Grünen denn überhaupt machen? Sie können ja nicht weiter als still bleiben.
Ja, das ist raffiniert gedacht. Ich würde aber so weit nicht gehen. Ich glaube durchaus, und das ist ja passiert, auch gerade jetzt im Zuge der Attacken gegen Baerbock haben relevante Kreise auch der grünen Spitze schon deutlich gemacht, dass manche Angriffe sehr stark ad personam übers Ziel hinausgeschossen sind. Da haben sie auch den Strauß mit der Springerpresse aufgenommen. Übrigens, die weit mehr noch eine FDP-Konzern ist. Ja, also wenn Springer auch den, ich nenne es mal, den intellektuelleren Kräften wie Ulf Poschardt von der Welt oder anderen, wenn den irgend oder auch dem besagten Strunz, ohne den, dass ich ihn nun intellektuell beschlagener nennen würde, aber wenn denen etwas naheliegt, dann eigentlich eine absolute Steuerverneinungspolitik, die auch die alten Industrien schützt. Das ist eher FDP-like. Und eigentlich war übrigens interessanterweise deswegen auch der Springermann oder derjenige, den sie in der Auseinandersetzung in der CDU, die ja vielleicht die letztlich im Nachhinein immer noch entscheidendste war, nämlich die Frage um die Spitzenkandidat, da waren sie eigentlich zunächst mal ganz klar auf der Seite von Friedrich Merz. Das war der Mann des Springer-Konzerns. Ich würde schon sagen, die Grünen laufen nicht Gefahr. Im Gegenteil, aber man müsste manchmal die Auseinandersetzung natürlich zuspitzen, das teile ich, aber sie laufen nicht Gefahr, sofort die Pressefreiheit zu verletzen, wenn sie auch eine überschießende Parteinahme kritisieren. Wie ja interessanterweise die Taz beispielsweise, wenn du dich oder daran erinnerst, die Taz, die ja doch eigentlich in Teilen sehr grünnah ist oder zumindest Sympathien für die Grünen hat, ja auch die Grünen, und das macht es auch so interessant, gerade Baerbock ja sehr scharf attackiert hat. Ja, also es gibt schon auch noch Kräfte innerhalb des Medienspektrums, die grünnah sind. Übrigens, ich würde sogar durchaus zustimmen, dass auch nicht unerhebliche Teile in den öffentlich-rechtlichen Medien, die Kritik kommt ja oftmals eher von der rechten Seite, dass die öffentlich-rechtlichen Medien recht grünnah sind. Das ist zum Teil durchaus nicht falsch. Also es gibt nicht unerhebliche Kräfte, die sehr grünnah sind. Aber gerade von daher, und das ist das Interessante, gerade auch daher, gerade bei denen, die sehr befürwortend für Baerbock waren, kam manchmal am härtesten die Kritik, gerade an ihrer Performance. Also es ist nicht so leicht zu sagen, Weil man vor allem übrigens mit dem gleichen Argument, warum ich heute so scharf bin, weil man natürlich auch maßlos enttäuscht war. Es waren gerade diejenigen, ich war da distanzierterer, ich habe zwar auch am Freitag einen Kommentar oder ein Baerbock-Porträt geschrieben, aber ich war nun nicht ein enthusiastischer Befürworter. Die gab es aber, auch in der Süddeutschen Zeitung, Frau von Bouillon oder in der Taz, aber gerade die.
Auch bei den Blättern.
Ja, bei den Blättern bei uns wüsste ich gar nicht, haben wir so eine scharfe Pro-Baerbock? Ich wüsste gar nicht, habe ich ja meistens geschrieben. Also ja, ich war aber kein Baerbock, ich war nie ein Baerbock-Enthusiast. Okay. Wüsste du nicht? Da muss ich meinen Text immer nachlesen. Mhm. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gewesen wäre. So, aber damit will ich sagen, ich war eher distanzierter, aber gerade die besonders euphorisch waren und übrigens natürlich auch die Notwendigkeit bei den Grünen sahen, dass sie ein gutes Ergebnis haben, die haben dann auch sich kritisch geäußert. Das macht vielleicht auch das Hauptdilemma aus. Die Grünen haben gerade jetzt Schwierigkeiten, sehr stark verteidigt zu werden. Jetzt, und das führt ein bisschen zurück zum Ausgangspunkt. Eigentlich kommt es jetzt wieder darauf an, dass die inhaltliche Debatte noch einmal einen Schub kriegt. Und dass es die Grünen schaffen, noch einmal diese große inhaltliche Frage nach vorne zu bringen, dann mögen die Unterstützerbataillone auch wieder stärker werden.
Adrian, ich vermute ja hinter deiner Frage oder Situationsbeschreibung, steckt eigentlich eine Art Wunsch, dass etwas irgendwie anders sein sollte oder gemacht werden sollte. Ist das richtig?
Naja, zumindest gibt es ja viele Verfehlungen von Herrn Laschet, die quasi genauso wichtig oder wirksam oder vom Gewicht her sind, wie die von Frau Baerbock. Und die Presse ist da nicht dabei, also zumindest bei Springer, ja. Das wäre ein Wunsch, glaube ich, dass quasi so ein bisschen abgewogen wird und Verhältnisse geschaffen werden.
Mhm. Naja, da würde ich aber an dem Punkt konkret sagen, denke mal daran, man kann nicht behaupten, dass diese lächerliche Zunge von Herrn Laschet, Lachanfall habe ich es genannt, andere auch, dass dieser Lachanfall nicht hinreichend hochgeschrieben bzw. ausgedrückt. Man könnte es ja mal ganz positiv sehen oder mal ein bisschen belangloser sagen. Dieser Dussel, Entschuldigung, das sage ich mal, der eben nicht im Blick hatte, dass er genau im Fokus der Kamera war. Er hat ja klar gesagt, ich habe das gar nicht gehört, was der Bundespräsident da gerade gesagt hat. Übrigens hat auch Steinmeier, das ist ja lustig, nicht? Das wurde nicht so kolportiert, aber übrigens kandidiert auch Steinmeier nicht für den Kanzlerjob. Das heißt, er ist dann auch nicht mehr so relevant. Auch Steinmeier hat dann gefeixt, weniger offensichtlich als Laschet. Aber ich will damit sagen, Laschet wurde mächtig in die Mangel genommen. Er wurde genauso oder sehr durch den Wolf gedreht, weil, und jetzt ist der entscheidende Punkt, weil natürlich bei Laschet auch seine ganze Schwäche während der Corona-Krise evoziert wurde. Es wurde alles wieder aufgerufen. Es war wieder da, dass das eben eine Frohnatur ist, dass er diese Autorität nicht hat, dass er auch nicht entschieden Politik macht, dass er oftmals ein Glaskinn hatte, wenn er angegriffen wurde in Talkshows. Also, ich kann gar nicht behaupten, dass Laschet nicht auch sehr kritisiert wurde. Er hat bloß ein ganz großes Glück und das ist das Dilemma. Da kann ich leider wieder drauf verweisen. Er hat das große Glück, dass er in der Dauerregierungspartei CDU-CSU der Vorsitzende ist, mit der Abstand die stärkste Partei, dass er für die keine Experimente-Logik der CDU-CSU steht, dass er eine Kanzlerin im Rücken hat, die, auch wenn sie kein Fan von Laschet ist, wie sollte sie es auch sein, die dann trotzdem Politik und Wahlkampf für die CDU-CSU machen wird. Und dass er, und das ist das Letzte, dass er eben auch schon einmal 4 Jahre lang, nämlich von 2017 bis 2021, unter Beweis gestellt hat, dass er, wie man es auch immer wertet, du würdest sagen, ich übrigens auch, vermute, dass du es sagen würdest, er hat es eben eher sehr fossilistisch, sehr traditionell, sehr wirtschaftsfreundlich, aber er hat eben Nordrhein-Westfalen regiert. Wenn das alles eben auf eine Baerbock nicht zutrifft, dann schlagen diese ganzen Dinge viel, viel härter zu Buche und deswegen ist diese große Ernüchterung gegenüber Frau Baerbock da, die im Falle von Laschet, wir können übrigens aber auch Giffey nennen, die eben auch schon mal Ministerin war, die dann eben nicht so sein. Das ist die Hypothek von Baerbock.
Setzt du nochmal deine
Stöpsel
rein? Ja, also der Kern des Arguments ist ja, dass es den Laschets oder Giffers oder anderen leichter fällt, dadurch, dass sie so viele andere politische Aktivbetätigungsfelder haben. Die können dann vielleicht leichter drüber wegspielen, während bei Baerbock im Moment sozusagen die einzige beschriebene Seite, die ihr Buch hat, das ist die Frage ihres Lebenslauf, ihrer Mitgliedschaften, ihrer Bücher. Und das wird dann gerne weitlich ausgenutzt. Ne? Das ist der Punkt. Ja, Adrian?
Ja, ich bin noch da. Ja. Vielen Dank. Ich schließe mich Hans an und ich schließe mich auch Herrn Poschert.
Der war gut. Das ist mir noch nicht passiert. Da wäre ich mich doch entschieden, aber ich fühle mich halb so wild, Adrian. Das war sehr gut. Da hast du mir viel Freude, also Amüsement bereitet. Das finde ich gut.
Ich hatte mir Ja? Ich hatte mir im Porsche nur aufgeschrieben als, ja. Als Erinnerungslücke. Ja, ja. Und vielen Dank, Albrecht. Ich sehe das genauso. CDU keine Experimente und das ist quasi der Schlüssel.
Ja, ja. Ist richtig. Okay. Ja, ja.
Adrian, danke schön.
Vielen Dank.
Ciao. Danke.
Ciao. Ja. Haben wir noch jemanden, den wir in Kürze anrufen wollen würden? Im Moment scheint keiner in der Leitung zu sein, ja. Ja, aber das ist, sagt dir der Name Küchenhof-Studio noch irgendwas?
Küchenhof-Studio?
Studie,
sagst du? Nee,
die Küchenhof-Studio. Ja, das ist der Vorteil, dass ich ein bisschen älter bin als du. Mhm. Erich Küchenhoff, das war ein Zeitungswissenschaftler in Münster, der hat, ich glaube, Ende der 60er Jahre untersucht, was wählen eigentlich, oder es war Teil einer Untersuchung, was wählen eigentlich Bildzeitungsleser bei politischen Wahlen. Und das waren Zeiten, da war die Bildzeitung, oder gemessen an den Zeiten ist die Bildzeitung heute linksliberales Blatt. Da ging es wirklich massivst relativ hart und eindimensional zur Sache. Und da wurden Menschen, und es gab keine Social Media, es gab kein Internet, es gab, glaube ich, zwei Fernsehprogramme oder so, oder drei, wenn es hochkam. Und dann hat er festgestellt, dass trotz dieses Jahre- und jahrzehntelangen medialen Trommelfeuers die Bild-Zeitungsleser zu 60% damals SPD wählten. Mhm. So, und daraus hat er dann, jetzt ändern sich die Zeiten, aber damals war die Erkenntnis, dass er gesagt hatte, für das Wahlverhalten ist eben nicht nur entscheidend, noch nicht mal in erster Linie entscheidend, was über Medien an Informationen oder auch Propaganda an Menschen herangetreten werden, sondern entscheidend ist das, was aus ihrem eigenen sozialen Lebenszusammenhang, zum Teil sind das Familientraditionen, zum Teil sind das Berufstraditionen, welche Inputs von da kommen, welche Traditionen da sind, wie auch vielleicht diese neuen Informationen gefiltert werden. Das wirkt heute bestimmt alles nicht mehr so wie vor 60 Jahren. Aber ich glaube, es ist immer noch interessant zu wissen oder davon auszugehen, dass es nicht so funktioniert, dass einfach medial ein Input gegeben werden kann und das setzt sich dann eins zu eins so in Köpfen und Wahlverhältnissen um. So ist es eben nicht.
Nein, absolut nicht. Aber man darf eins nicht vergessen. Das sind die Zeiten gewesen, in denen die Milieuverhaftung der ganzen sozialdemokratischen Wählerinnen und Wähler beispielsweise massiv war. Das waren die Zeiten, als Millionen von Menschen, das waren übrigens die Hochzeiten der Bildzeitungslektüre, Millionen von Menschen morgens mit der Bildzeitung in der Hand als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Fabriken gefahren sind und natürlich trotzdem SPD gewählt haben, Gewerkschaft gewählt haben. Also es wurde deswegen die 60%, das sind übrigens die Zeiten auch, in denen Leute wie Franz Walter, der großartige Göttinger Politikwissenschaftler, oder Peter Lösche genau diese Milieuverhaftung der Parteien beschrieben haben und gerade der SPD. Das ist ja aber nun ungemein in Auflösung. Die SPD hat genau diesen Humus, das macht ja ihre Schwäche aus, verloren. Die Linkspartei kämpft darum, dass sie wiederum in das Milieu der Kleinverdiener, der Schlechtverdiener oder wieder auch ein Stück weit in das Milieu im Osten vordringt. Diese Milieuauflösung führt dazu, dass die Empfänglichkeit für radikale Thesen, auch gerade Zuspitzung populistischer Art, wie es eben gerade ein Julian Reichelt ja brillant betreibt und vor allem an einem Punkt, deswegen habe ich die Bildzeitung ja mal die rechte APO genannt, dass Politikerbashing in Gänze greift. Die alten Zeiten, du sagst zu Recht, die Bildzeitung war bestimmt nicht weniger scharf in anderer Weise, aber eines war ganz klar. Die Bildzeitung oder die nennst die Kapitalseite war klar in ihrer Führungsetage war klar mit Strauß mit Springer an der Spitze war klar eine Partei, die auch gegen Willy Brandt schoss, zunächst mal gegen die Versöhnungspolitik. Anfangs war er natürlich pro Brandt, weil Brandt damals als Rechter in der SPD galt, aber dann war er natürlich klar gegen diese Strömung. Es war also eine klare Positionierung auch zugunsten der CDU/CSU. Strauß beispielsweise, so, das hat sich in gewisser Weise völlig aufgelöst. Die neue Strategie des Springer Verlages, ich beschreibe das ja in meinem Text auch von Anfang des Jahres, ist eigentlich eine, die Politik in Gänze schwächen will. Sie schießt mit dem klassischen Argument, eigentlich sind wir die letzte Oppositionspartei, das hat bereits Diekmann kreiert, wir machen Opposition gegen die Politik als solche. Und das, glaube ich, ist heute, und das macht das Drama aus, in Zeiten, in denen wir eben viel mehr, wir bräuchten mehr Experimente in einem positiven Sinne. Wir müssten die Politik gerade im Sinne eines vorsorgenden Staates, alles was wir diskutieren, wir bräuchten eine viel stärkere Veränderung. Wenn du aber die Politik nicht mit Macht ausstattest und sie die Autorität nicht hat, dann ist eine solche Politik der Destruktion von Autorität durch die Bild-Zeitung eine sehr effektive Maßnahme, um eigentlich Politik ja fast zu verunmöglichen. Ja.
Setzt du nochmal
natürlich.
Stöpsel rein? Denn wir haben jetzt wen am Telefon? Hallo?
Ja, hallo, Kevin hier.
Kevin?
Ja, genau. Und zwar, ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören, bezüglich unserer Verwöhntheit, was Wahlkampf angeht. Ich habe so den Eindruck, wir waren ja die letzten 16 Jahre förmlich verwöhnt von der Wahl Merkel sozusagen. Ne? Also jeder war zufrieden mit ihr und irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Jahr, der Wahlkampf, der findet nicht wirklich statt.
Ja.
Das ist mehr ein Warten, bis irgendjemand in ein Fettnäpfchen tritt und dann wird das ausgenutzt. Aber wirklich Inhalte kommen da nicht.
Ja, und das ist Kevin, vielen Dank für die Frage, die ich sehr spannend finde. Das ist ja die eigentliche Ironie fast der Geschichte. Merkel hat ihre Wahlkämpfe, wir wissen das alle, hat sie mit dem großen Begriff der asymmetrischen Demobilisierung betrieben. Merkel, die wusste, und das war quasi ihre große Lektion des Jahres 2005, wir erinnern uns, das war der Wahlkampf, den sie gegen Schröder zu bestehen hatte. Und sie kam damals von einer absoluten Mehrheit. Die SPD hatte fast durch die Hartz-Reform so an Boden verloren. Anfangs stand die CDU fast bei 50%. Also sie war auf dem höchsten Ross. Dann glaubte sie mit einer profilierten neoliberalen Politik, der Leipziger Parteitag, dann glaubte sie so richtig neoliberal durchziehen zu können. Und Schröder, das ist schon eine historische Leistung gewesen, hat in einer absolut ironischen Wolte, mit auch übrigens, weil du es ansprichst, mit also harter Polemik, ja, den Professor aus Heidelberg, also er hat den Kampf gegen Merkels Protagonisten mit viel, viel härteren Bandagen ausgetragen und er hat es geschafft, gerade die von Hans angesprochenen Milieus, die damals wahrscheinlich sogar noch weit stärker existierten, also klassischere sozialdemokratische Arbeitermilieus, er hat es geschafft, obwohl er selber davor die Hartz-Reform durchgesetzt hat, er hat es geschafft, sie so gegen die CDU einzunehmen, dass er die Wahl beinahe hauchdünn nur verloren hat, also beinahe noch gewonnen. Man kann immer sagen, wäre der Wahlkampf noch eine Woche weitergegangen, hätte Schröder diese Wahl wahrscheinlich, was fast unmöglich war, gewonnen. Merkels Konsequenz, die ja dann eigentlich die Pointe noch lustiger zu drehen, wir kommen damit quasi auf den Anfang ihrer Kanzlerinnenzeit, die ja nur Kanzlerin wurde, weil Schröder dann also völlig ausfällig wurde. Wir erinnern uns, wäre er das nicht geworden, hätten wahrscheinlich die CDU-Granden Merkel noch am Tag drauf abgeräumt. Aber nachdem Schröder sagte, was glauben Sie denn, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich diese Frau, dass meine SPD diese Frau zum Kanzler wählen wird. In dem Augenblick war klar, dann konnten die Kochs und Co., Stoibers, die schon ihre Messer wetzten, die konnten gar nicht mehr gegen Merkel putschen, dann wurde sie Kanzlerin und seitdem hat sie eine Konsequenz aus dieser Sache gezogen. Ich werde mich nie mehr profilieren und damit möglicherweise den Gegner stark machen. Ihre Tendenz, bis auf ein einziges Höhepunkt, Hans hat es angesprochen, sogar Fukushima hat sie abgeräumt. Sie hat gesagt, dann treten wir lieber, ganz egal, was wir im Programm führen, wir treten lieber sofort aus der Atomkraft raus, wir machen dem ein Ende, was wir gerade noch gegen Rot-Grün hatte die Atomkraft abgeschafft, CDU, CSU hat sie wieder eingeführt, wir machen dem jetzt endgültig ein Ende, nur um keine Angriffsfläche zu geben. Da könnte man viele andere Beispiele geben, auch die Homo-Ehe am Ende war ja nicht etwas, wo Merkel nur mit fliegenden Fahnen gesagt hat, wir wollen die Homo-Ehe legalisieren, im Gegenteil, sie hat sogar danach dagegen gestimmt, aber sie hat gemerkt, das ist Wahlmunition, da räumen wir es doch vor dem Wahlkampf ab und hat natürlich viele Konservative in der Union eher konsterniert. Was Laschet, und jetzt kommt's, Laschet, und das ist die eigentliche Tragik, Laschet wäre jetzt ein Mann gewesen, ich habe es beschrieben, und gerade eben mit der Flut, indem man jetzt gegen diesen Kampf der asymmetrischen Demobilisierung, man nimmt dem anderen die Themen, man räumt sie ab. Merkel hat das übrigens auch vor allem im Kulturellen gemacht. Sie hat die Partei kulturell liberalisiert, sie hat sie aber damit im finanzpolitischen Raum überhaupt nicht liberalisiert. Die Ungleichheitspolitik der CDU, CSU ging weiter, die Kluft zwischen Arm und Reich ist größer geworden. Umweltpolitisch hat sie auch nichts gemacht, aber sie hat kulturell die Partei liberalisiert. Damit hat sie einer Attacke von links das Wasser abgegraben. Und jetzt wäre die Chance gewesen, mit einem schwachen Kandidaten Laschet dagegen zu halten. Aber jetzt ist die Lage noch viel dramatischer und das ist die Tragik. Die Grünen haben eben leider mit dem Versagen von Baerbock sich selber demobilisiert. Sie haben selber so stark sich selber aus dem Rennen genommen, dass ich kaum mehr sehe, ich hoffe ja, vielleicht kommt jetzt die Politisierung durch die Flut und kommt die Politisierung durch die Klimafrage, aber all das, was eigentlich angelegt war, das war ja auch das Ziel des Grünwahlkampfs, wir erneuern, wir sind die Partei, die für einen klaren Abschied steht, das ist eben durch dieses Scheitern ein Stück weit ins Hintertreffen geraten und so haben wir, Sie haben es völlig zu Recht gesagt, wir haben einen Wahlkampf, der, obwohl er eine Ära beendet, und das war übrigens nach der Kohl-Ära völlig anders, damals haben Schröder, Fischer ein neues Projekt im Schilde geführt. Das war auch ein generationeller Umbruch. Wir haben momentan eine Phase eines Übergangs, bei der Wahlkampf, muss man natürlich auch uns, den Medien ein Stück weit vorschreiben, aber wo Wahlkampf, harte Auseinandersetzung eigentlich nicht stattfindet.
Kevin, ich möchte dich fragen, weil also ich habe so ein bisschen gestutzt bei deiner Beschreibung, weil du sagst, ja, jetzt ist der Eindruck, dein Eindruck, dass gar kein Wahlkampf stattfindet, im Gegensatz zu den Wahlen vor 4 und 8 Jahren. Ist das wirklich so? Ich habe gerade versucht, mich zu erinnern. Also meine Erinnerung ist, dass das, was Albrecht eben auch mit diesem Begriff der asymmetrischen Demobilisierung, dass das genau schon die Wahlkämpfe auch vor 4 oder 8 Jahren geprägt hat. Und du meinst trotzdem, damals war mehr los?
Nee, also das meinte ich mit dem Kontext. Damals waren wir so sehr Merkel verwöhnt. Also sprich, es hat sich jeder damit zufrieden gegeben. Wir dachten alle, okay, Merkel wird eh, ist ja okay. Genau. Jeder war einigermaßen glücklich. Mhm. Aber jetzt ist eben, wie schon Albrecht sagte, Zeit des Aufbruchs. Ne? Also man könnte was reißen, man könnte irgendwas bewegen. Und irgendwie erwartet man dann ein bisschen einen Kampf oder irgendwas. Aber am Ende passiert gar nichts, hat man so das Gefühl.
Ja, also du sagst, da seid ihr euch dann beide offenbar einig. Er sagt, eigentlich wäre jetzt die Situation des Aufbruchs, aber es wird nicht aufgebrochen, richtig?
Ja. Genau, ja.
Ja, das lässt dich das verzweifeln?
Tatsächlich ein bisschen ja. Also da kommt eigentlich auch gleichzeitig meine zweite Frage mit ins Spiel.
Ja.
Und zwar, ich habe irgendwie den Eindruck, also wir eben durch das, dass wir verwöhnt waren, haben wir das nicht richtig mitbekommen, aber es war ja schon in den vergangenen Wahlen in den USA, keiner wollte Biden, keiner wollte Trump, in Frankreich wollte keiner Marie Le Pen oder Macron, in England wollte keiner Johnson plus sein Rival. Und irgendwie ist es weltweit überall das Gleiche. Und irgendwie so ein Trend, der sich irgendwie fortsetzt.
Ja, aber keiner wollte die, ist jetzt empirisch eigentlich widerlegt. Es gab und gibt ja doch eine ganze Menge Leute, die wollten und wollen. Die Trumps, die Le Pens und so weiter. Ne? Die gibt es ja.
Nein, aber er trifft trotzdem, ich finde, Kevin trifft was sehr Richtiges. Er trifft was sehr Richtiges. Es ist, und das haben wir aber nicht, das ist eine Tendenz, die schon länger existiert. Wahlen sind in letzter Zeit, ich würde fast sagen, schon seit 20 Jahren, es beginnt übrigens mit Kohl muss weg, sie sind sehr oft Abwahlen gewesen. Und das ist wahr, was du sagst, ist sicher nicht Biden voller Überzeugung gewählt worden. Biden war eine Beendigungswahl gegen Trump. Trump musste weg, das war überhaupt die Mobilisierungsbewegung, die seitens der Demokraten funktionierte. Biden hat aus eigenem Antrieb ja gar nicht mobilisiert. Er war gewissermaßen das kleinste Übel, bei dem man sicher sein konnte, Trump kommt weg. Deswegen hat er Sanders am Ende auch geschlagen. Bei Macron gegen Le Pen war es bei der zweiten Wahl auch ähnlich. Die Begeisterung, die oder wir werden es ja noch erleben, Macron hat einmal Begeisterung, aber die Begeisterungsernüchterung geht ganz, ganz schnell. Und das ist ein großes Drama. Ähnlich eben jetzt auch im Falle Baerbock. Die Luft scheint raus zu sein. Wir haben so etwas wie eine große Stagnation in meinem Eindruck nach. Und das macht ein Dilemma aus. Es gibt die Enttäuschung, die Kevin ja auch beschreibt, die Ratlosigkeit, können wir auch sagen, setzt manchmal ungemein schnell ein. Und das ist natürlich ein riesiges Dilemma. Und man muss sich manchmal wünschen, ich will mal an ein Beispiel erinnern, wir haben alle so die Vorstellung, dass Willy Brandt die Heilsgestalt der SPD gewesen ist. Willy Brandt musste zweimal ziemlich brutal verlieren. 61, da hatte er sogar ganz gute Chancen, da hat er dann auch gegen Adenauer noch Boden gut gemacht, kurz davor war die Mauer gefallen, Adenauer kam nicht nach Berlin, also ziemlich desaströser Wahlkampf, trotzdem hat er verloren. 65 das gleiche nochmal, also Willy Brandt hat zweimal einpacken müssen, bevor er dann nach 4 Jahre später, 69 endlich Bundeskanzler wurde, 8 Jahre danach. Also diese Möglichkeit von Politikern aufgebaut zu werden, langen Atem zu haben, die ist ein Stück weit auch durch den Verlust von Parteitreue, von Milieuauflösung, ist das verloren gegangen. Und wir sind manchmal auch zu kurzatmig. Ich glaube, wir sind in unserer, wie soll man es nennen, in unserer Enttäuschung sehr schnell und wir die Begeisterung, Baerbock ist ein gutes Beispiel, so sehr wie die Begeisterung durch die Decke geht, So brutal kann der Absturz sein. Das heißt nicht, ihr habt es ja auch gemerkt, dass ich da selber nicht ziemlich konsterniert bin und sage, das ist unprofessioneller kaum vorzustellen. Aber man muss, glaube ich, auch an dem Punkt lernen, wieder ja, den Fehlern gegenüber vielleicht ein Stück weit toleranter zu werden.
Mhm. Okay. Dankeschön, gut, Kevin.
Ja, gerne.
Vielen Dank. Ne?
Tschüss,
ja, mach's gut. Okay. Ne? Tschüss. Ne?
Ja. Jo, was muss eigentlich passieren, damit deine düstere Prognose, dass eigentlich alles schon gelaufen ist, dann doch nicht so eintritt?
Ja, ich sage ja, wir müssen es jetzt, also mehr, ich sage mal, mehr als diese Katastrophe eines solchen historischen Ausmaßes, übrigens mal wirklich lustig, ne? Nicht nur ich stelle das fest, der Begriff Jahrhundertflut, ja. Also viele amüsieren sich, Entschuldigung, man kann sich nicht amüsieren auf dieser Bilder, aber du weißt, was ich meine, der Begriff ist an Blödheit kaum zu überbieten, weil wir erleben das jedes Jahr, Fluten dieses Ausmaß. Wir sind im Jahre 2021, wir haben noch in diesem Jahr 179 Jahre vor uns. Das heißt, es ist genau das Serielle der Katastrophen, die so dramatisch hier einschlägt und das deutlich wird, es wird sich verselbstständigen, es wird sich perpetuieren. Das ist eben das Moment, das eigentlich die Grünen brauchen. Und ich sage nochmal, es kann ja sein, ich will ja durchaus jetzt hier nicht immer nur als der Miesmacher rausgehen, das bin ich leider nun in dem Punkt allzu oft und zu deutlich, aber Wenn es eine Chance gibt für die Grünen, dann ist sie jetzt ein Stück weit da. Also dass doch nochmal so etwas wie ein Ruck durch diese Partei, vielleicht auch durch das Land geht, dass die Leute sagen, okay, bei aller Fahrlässigkeit oder aller Schwierigkeit dieser Figur Baerbock, die Partei, die Grünen sind die einzigen, die vielleicht doch eine Perspektive bieten oder die, ich will das jetzt mal nicht zu sehr verabsolutieren, machen ja keinen Wahlkampf für die Grünen, aber sie sind doch die Partei, nein gar nicht, aber sie sind vielleicht doch die Partei, die am entschiedensten an dieser Front tätig sind und deswegen machen wir sie so stark, wie es irgend geht. Das ist vielleicht dann doch noch das, wo ich sagen würde, gerade weil es eben im Kern auch darum geht, die vielleicht so stark wie irgend möglich zu machen, das könnte noch einmal den Schub geben. Was sollte denn noch passieren? Also ein klimapolitisch aufgeladeneres, schlimmeres Bild, bei gleichzeitigem Versagen übrigens dann auch des CDU-Spitzenkandidaten, des Reinhard Laschet mit rausgestreckter Zunge und lachendem, feistem Gesicht, könnten die Grünen eigentlich nicht bekommen.
Ja, das wäre im Grunde nach 2 Stunden eine Art schönes Schlusswort. Wenn ich das sagen darf, weil jetzt 25 Mal Laschets Zunge genannt wurde, da steht er ja in einer großen Tradition. Nicht? Barack Obama bei der Begräbnisfeier für Nelson Mandela im Stadion hat ein lachendes Selfie gemacht, ja? Und gepostet. Oh ja, oh ja. Das ist sozusagen, also wenn es eine Referenz gibt für ein unpassendes Foto zu einem traurigen Anlass, dann hat Obama da wirklich
Historisches geleistet.
Und das war eigentlich Worst Case, das findet man.
Muss man, lieber Hans, ja sagen, du drehst jetzt am Schluss den Spieß wieder mal in dialektischer Weise vollkommen um, nachdem du mich dazu fast genötigt hast, im Kästnerscher Manier, wo bleibt das Positive, das Positive auszudeuten, drehst du den Spieß jetzt um, indem du sagst, selbst Barack Obama hat es dann geschafft, natürlich furios gewählt zu werden. Das würde natürlich im Umkehrschluss nur bedeuten, Herr Laschet, strecken Sie weiter die Zunge raus, dann kann Ihnen gar nichts mehr passieren, am besten noch häufiger und Sie werden unbedingt Kanzler werden. Das ist die Logik deiner Argumentation. Also insofern bist du jetzt der Depri, wenn ich das so sagen muss. Du bist der Pessimist, ich gebe den Optimist, weil ich sage, jetzt könnte ein Ruck durch dieses Land gehen. Wer weiß. Nein, aber wir wollen ja nicht so schwarz rausgehen. Wer weiß, vielleicht tut sich noch was in diesem Wahlkampf.
Hättest du eigentlich gerne Laschet bei Riso und Thilo gehört? Du weißt, es gab da die Idee des Triels, des Kanzler-Triels mit 2 ungewöhnlichen Fragenden. Und es scheiterte daran, dass einer von 3 Kandidatinnen und N nicht wollte. Und das war Laschet gewesen. Hast du eine Erklärung dafür, warum der sich da auf Teufel komm raus nicht drauf einlassen wollte?
Ich finde die Erklärung sehr banal. Und du hast mich ja davor was gefragt, was ich darauf hin... Ich habe mir das nicht vorgestellt, dass das noch kommt. Aber gerne, willst du, wenn du meine Meinung wissen willst, gebe ich die gern zum Besten. Ich habe es natürlich bedauert, weil ich das gerne erlebt hätte und gesehen hätte. Ich hätte es Thilo natürlich auch sehr, sehr gegönnt, wäre ein großes Ereignis gewesen und eine spannende Performance. Aber dass Laschet absagt, halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Und ich kenne, ich kriege jetzt, kann ich dir sagen, ein Mann wie Rezo, der übrigens auch danach mit seinem 15-Minuten-Video alles unter Beweis gestellt hat, wie er diesen Herrn Laschet in welcher Form er ihn sich vorgenommen hätte, der davor zur Zerstörung der CDU aufgerufen hat. Einem solchen Mann, der quasi gezeigt hast, mit welcher Haltung er herangeht, übrigens auch nicht die Inkarnation des politischen Journalisten ist, weit weniger als Tilo, der sich auf dem Feld ja anders tummelt. Warum sollte ein Herr Laschet sich diese Blöße geben, ja, um danach quasi, das hätte er ziemlich sicher gewusst, um anschließend von Rezo quasi durch das Dorf gejagt zu werden. Allein die Art und Weise, wie Rezo danach sich, ich würde gar nicht sagen, ja, lamoyant oder in die Brust geworfen hat.
Das war nicht lamoyant.
Das war ein ganz armseliges Video. Ich finde auch den Jargon, ich sag dir ganz ehrlich, für mich ist, ich bin da vielleicht, du bist ja vielleicht viel, viel jugendwilliger. Jeder sei aufgefordert, sich dieses, du bist zwar älter, aber die Art und Weise, wie Rezo das aufzieht, das ganze Video ist ein einziges, auch der Jargon, ich wüsste nicht, warum Herr Laschet notwendigerweise, was sollte ihn veranlassen? Mhm. Es gibt dieses schöne, du kriegst es besser hin, wunderbar. Dieses schöne, weil ich schon Kästner hatte, ich glaube, es ist von Kästner. Ich versuch's zu kriegen, aber ich krieg's vielleicht nicht ganz hin, aber nie darfst du so tief sinken. Mhm. Von dem Kakao, durch den man dich zieht, auch noch zu trinken. Was sollte Herr Laschet, bei aller, ich hab's wie gesagt, Tilo vor allem hätte ich es gegönnt, was sollte Herr Laschet für eine Veranlassung haben? Jemandem wie Rezo, der nun alleine bei dem, das Video hieß bekanntlich die Zerstörung der CDU.
Ja, aber bei dem, wir wissen bei dem auch, man wie es gemeint muss, war dem, und wie ach, es nicht
ja,
gemeint
so naja, komm, komm, diesen komm, Goodwill habe ich nicht. Ich sage ja, nur einfach, ehrlich gesagt, ich habe nicht Badwill. Ich frage mich, warum soll ein Kanzlerkandidat,
das will ich dir sagen.
Dann sag es mir.
Hm. Will ich dir sagen. Hm. Wenn ein Kanzlerkandidat sagt, ich bin der Richtige, für politische Führung in einer neuen Ära in diesem Land, dann soll er bitte auch als Qualifikation dafür, dass er der Richtige ist, sich einer komplizierten Diskussion stellen und soll nicht sagen, das mache ich nicht, aber dafür gehe ich mit einer Schauspielerin, die auch CDU-Mitglied ist, in ein Online-Format.
Was macht er jetzt anstelle dessen? Oder was macht
nein,
er?
Nein, er hatte mit Frau Tomalla ein Format gemacht.
Ach so.
Er hat nach der Absage an Tilo und Rezo, um zu zeigen, dass er natürlich...
Ach, da hat er das mit Tomalla gemacht?
Ja, da hat er das mit Tomalla gemacht.
Ich habe auch das nicht genannt. Das habe ich nicht verfolgt. Aber trotzdem sage ich dir ganz ehrlich, ich habe da eine andere Ansicht. Wäre ja mal schön, lass uns doch mit Rezo mal diskutieren. Wäre mir sofort eine große Freude. Ich finde es trotzdem, ich kann nicht den Standpunkt vertreten. Und das hat das nach dieses Video, oder ich vertrete ihn, ich vertrete nicht den Standpunkt, dass quasi die Absage an einen YouTuber, auch wenn er 5 Millionen Follower hat, wie selbstverständlich eine Absage beispielsweise an eine ganze Generation ist. So hat Rezo sich ja ein Stück weit positioniert. Es gibt Gründe, dem einen ein Interview zuzusagen und bei einem anderen nicht. Und wenn ich zum Beispiel, ich fühle mich durch die Art, ich habe dieses Video danach ja von Rezo gesehen, die 15 Minuten Erklärung, die er anschließend gegeben hat. Ich finde, dieses Video allein ist eine ziemliche Bestätigung für die Argumentation von Herrn Laschet. Wer also irgendwie Anhaltspunkte dafür braucht, zu sagen, er hat gute Gründe gehabt, dieses Video-Interview nicht zu führen, der soll sich das mal angucken. Ich hätte eine gewisse Vorstellung davon, was anschließende Ausdeutung parteilicher oder so. Ich fand es nicht unnachvollziehbar, dass er Nein gesagt hat. Oder sagen wir anders ausgedrückt, politisch nicht gerade dumm. Und warum, salopp gesagt, das ist ja schon fast gutmeint, warum soll ein Politiker, der eben wie gesagt davor samt Partei so durch den Kakao gezogen, warum soll er das machen?
Weil das eine Chance ist, ich nenne es jetzt mal Größe, ohne das moralisch zu nehmen, Größe und Qualifikation und auch die Fähigkeit, sich unbequemen Diskussionen zu stellen und sie erfolgreich zu bestehen. Der Erfolg hätte nämlich darin bestanden, wenn Laschet sich in dieser Diskussion, das würde ich ihm im Grunde inhaltlich zutrauen, wenn er sich da nicht in der direkten Konfrontation und Befragung in irgendeiner Weise unterbuttern lässt. Laschet hätte zeigen können, an der Diskussion mit diesen beiden Herren bin ich jederzeit gewachsen.
Ich bin mir nicht mal sicher, wir führen hier heute, ja, ich sage bloß, Ich bin mir nicht mal sicher, dass er die Chance wirklich genutzt hätte. Hätte nutzen können. Nein, du traust ihm da durchaus mehr zu. Ich bin mir da keineswegs sicher. Er hätte auch gewusst, wie man ihn versucht, aufs Glatteis zu führen. Das hat er wahrscheinlich sehr realistisch eingeschätzt. Ich bin mir im Zweifel, ob er da sonderlich Sympathiepunkte gemacht hätte. Ein doch eher mittelalterlicher Mann wie Laschet hätte Scholz übrigens nicht weniger sehr große Schwierigkeiten gehabt, in der Konstellation so gut auszusehen, wie es eine Baerbock von selbst getan hätte.
Ja, aber Scholz hätte ja mitgemacht.
Ja, das macht ja nichts. Die Gewinnerin wäre quasi in der Vorbeschreibung mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der Klientel Frau Baerbock gewesen. Und da muss ich sagen, ich kann das schon verstehen. Und insofern, das heißt nicht, das sei nochmal gesagt, dass ich nicht bedauert hätte. Es wäre nämlich ein ziemliches Ereignis gewesen. Es wäre sicherlich auch eine spannende Sache gewesen und eine Herausforderung. Da hast du vollkommen recht, allemal. Aber ein Mann wie Laschet, davor lief ja schon die ganze Baerbock-Geschichte.
Ja, da er hat es nicht nötig,
genau das richtig. Ist es. Und das ist der entscheidende Punkt leider nochmal. Ja, es ist so.
Genau, er hat es nicht nötig. Und damit hat er Risikoscheu
absolut
bewiesen.
Natürlich.
Und das
natürlich.
Ist nicht das, würde ich jetzt mal sagen, das ist nicht das, was ich erwarte von einem Menschen, der sagt, ich will in einer durchaus krisenhaften Zeit die politische Führung in diesem Land übernehmen. Naja,
das
dazu meinst, gehört ja. Risikofähigkeit,
nein,
Risikobereitschaft.
Also da hätte ich dir, wie gesagt, auf das, ich sag dir, man muss, ganz lustig, weil du es so sagst, man muss bei dem Risiko die Notwendigkeit des Eingehens des Risikos mitkalkulieren. Ein Risiko, was ich mir quasi an den Hals hole und damit das von mir ja zitierte Kästner-Gedicht quasi regelrecht abrufe. Jeder hätte ihm doch danach gesagt, was bist du verrückt, du hast davor das Video von Herrn Rezo zur Kenntnis nehmen dürfen. Übrigens auch ein Video, was nun ja nicht unbedingt die Unterschiedlichkeit der Positionierung oder sagen wir mal die Differenziertheit hinreichend ausbuchstabiert. Rezo hat sich meines Wissens gegen CDU, CSU und SPD, weiß gar nicht mehr, ob es SPD ist, jedenfalls nicht gegen die FDP, sondern nicht. Verstand man nicht unbedingt. Also wenn man klimapolitisch eine Partei attackieren will, dann hätte man genauso gut auch, zumindest auch die FDP attackieren. Was hätte Herrn Laschet bei aller Risikowilligkeit, die du ihm jetzt nahegelegt hast, was hat ihn veranlasst, dieses Risiko regelrecht zu suchen? Also insofern finde ich das recht gut meint.
Na schön. Da haben wir einen Dissens.
Kann doch mal passieren, lieber Hans. So ja, selten das ist.
Ja. Nee, ich finde es ja gut. So, das war's für heute.
War toll, Hans. Ich freue mich sehr, wieder in diesen heiligen Hallen gewesen sein. Und ich danke dir für das tolle Gespräch.
Ja, danke bei euch für euer Interesse. Wir hatten ziemlich gute, aktuell sagt die Zahl, 1.500 Leute im Livestream dabei. Das ist die ganze Zeit über kontinuierlich angestiegen und stabil geblieben. Das ist schön. Und danke für die angerufen haben, die sich eingeschaltet haben. Wenn wir das wieder machen, dürfen es auch gerne noch ein paar mehr sein. Leute, traut euch, es funktioniert doch. Okay, danke an euch, danke an
dir,
Albrecht,
danke
Tino, danke Tyler für die wie immer gute technische Betreuung und Versorgung mit Gesprächspartnern. Adios.
Tschüss.
Und ihr wisst, wie dieses Format, das es nur dank eurer Unterstützung gibt, auch in Zukunft weiter befördern könnt. Wer das im vergangenen Monat getan hat, mit Beträgen ab einer gewissen Summe, seht ihr am Abspann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.